Hallo und willkommen bei Was Bitcoin bringt, der Bitcoin-Podcast aus Wien, präsentiert von Coinfinity.
Ja, ich sitze heute hier mit Anna Schneider. Sie hat ihr Buch mitgebracht, Die Freiheit beginnt beim Ich, die Chefreporterin Freiheit von der Welt aus Berlin. Anna, worüber haben wir heute geredet?
Über die Freiheit, was sonst?
Über die Pandemie-Maßnahmen, über China, Deutschland, die Unterschiede aus Deutschland und Österreich.
Über Bitcoin natürlich und was das mit Freiheit zu tun hat und auch Eigenverantwortung und wie es überhaupt, oder, um Eigenverantwortung steht in beiden Ländern.
Genau, wir kommen zu dem Schluss, dass wenn wir die Eigenverantwortung stärken, haben wir noch vielleicht ein bisschen Hoffnung für die Menschheit. Und nachdem wir das Intro nach der Folge aufnehmen, werde ich jetzt gleich die Handys zücken und Anna ihre ersten Bitcoin überweisen. Und euch wünsche ich viel Spaß bei der Folge.
Bei Coinfinity, da heißt es seit 2014 Bringing Bitcoin to the People. Diese Firma hat Bitcoin wirklich in der DNA und das merkt man an allen Stellen. Beim wirklich sehr guten Service, bei der persönlichen Betreuung im Grazer Front Office und bei den Services, die reichen von High Net Worth, Individual Betreuung bis zur Beratung, wenn es um die sichere Verwahrung von Bitcoin geht, und auch jede andere Frage kann man dem Team von Coinfinity stellen und bekommt garantiert eine gute Antwort. Coinfinity ist der Hauptsponsor dieses Podcasts und das Team, das startet jetzt gerade richtig durch. Es gibt ein neues Webportal, dort kann man kaufen, verkaufen und einen Sparplan anlegen, was sicher die entspannteste Art ist, Bitcoiner zu sein. Und neue Features kommen auch ständig dazu. Das Portal ist aus aller Welt erreichbar. Seht es euch an unter coinfinity.co. Self-Custody, also die Selbstaufbewahrung von Bitcoin, ist ein ganz zentraler Punkt bei Bitcoin, bei der Idee hinter Bitcoin und bei der Technologie. Ich habe selbst die volle Verfügung über meine Coins, über mein Vermögen. Und das geht am besten mit einer Hardware-Wallet. Eine Hardware-Wallet, das ist wie ein USB-Stick, den ich in den Computer stecke. Und die allerbeste ist die Bitbox O2 von Shift Crypto. Mit USB-C, geht wunderbar auch am Laptop, kann man auch am Handy verwenden, am Android-Handy. Hergestellt in der Schweiz, entwickelt in der Schweiz, hoher Sicherheitsgrad, eine clean und slicke Software, auch alles auf Deutsch, der Support auf Deutsch. Man kann auch ein eigenes Einstiegsgespräch buchen, wo die ganze Einrichtung perfekt erklärt wird. Reinschauen bei shiftcrypto.ch und mit dem Code, was Bitcoin bringt, gibt es 5% Rabatt.
Ich freue mich ganz herzlich zu begrüßen Anna Schneider in den Studios von Dumotion bei Was Bitcoin bringt. Hallo Anna.
Hallo.
Wir haben es endlich geschafft. Ich glaube, ich renne dir seit einem Jahr hinterher, mit einem Termin über Freiheit und Bitcoin zu reden.
Okay, jetzt übertreibst du ein bisschen.
Und jetzt haben wir einen Grund gefunden, weil jetzt hast du was zu verkaufen.
Auch.
Du hast ein Buch geschrieben. Wie heißt denn das?
Freiheit beginnt beim Ich, heißt es.
Bist du Deutschlands berüchtigste und berühmteste Egoistin?
Ja, wenn man Egoismus nicht negativ definiert, dann vielleicht. Also ich glaube, ich würde eher Individualistin sagen. Aber die berühmteste bin, das wird die Geschichte zeigen, glaube ich. Aber
und am Schluss, verraten wir den Schluss vom Buch, nicht? Libertin. Mhm. Das ist ein neuer, selbstgewählter Begriff für dich selbst.
Ich wollte tatsächlich eigentlich, dass das Buch so heißt. Weil ich finde es ein sehr schönes Wort. Also nicht im Sinne von Französisch, Libertin, diese Weltenbummler, die nichts zustande kriegen, sondern eher Libertin. Das ist ja ein deutsches Wort, obwohl es irgendwie niemand verwendet. Und wenn man halt so drüber nachdenkt, wie man sich selbst sieht und das nicht nur in einem politischen Sinne betrachtet, weil wenn man sagt, in Deutschland ist liberal, dann heißt das, weiß nicht, ich bin bei der FDP zum Beispiel. Aber liberal sein bedeutet für mich zumindest nicht nur politisch zu denken, sondern sein ganzes Leben irgendwie so zu betrachten. Und dann kam mir eben dieses Wort irgendwie in den Sinn und dachte, das ist doch eigentlich eine gute Umschreibung. Ich sage jetzt nicht immer Anna Schneider Libertin, aber ich fand es für die Suche nach seiner Bezeichnung seiner selbst ein schönes Ergebnis.
Ich habe es gerade gesagt und ich sage es gerne nochmal. Ich habe das Buch gelesen, ich kann es wirklich empfehlen. Es ist nicht sehr lange und das ist, glaube ich, in unserer Zeit wichtig, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren, und das ist dir wirklich gelungen. Und ich glaube, wenn man vielleicht irgendwann mal den Eindruck hatte, die Schneider, die tut es auf Twitter herum und so weiter. Ich glaube, wenn man das Buch liest, dann merkt man, du meinst es wirklich ernst.
Ganz genau. Das kommt natürlich, wie du sagst, Twitter ist Twitter und das verstehen ganz viele Leute nicht. Aber auf Twitter muss man sich A, kurz fassen und B, manchmal scharf sein. Und dass dort Meinungen, die zugespitzt sind, besser funktionieren als andere, ist auch klar. Man muss das nicht machen. Ich mache es aber nicht, weil ich mich darauf konzentriere, sondern ich spreche halt so und ich schreibe halt so, wie man in meinem Buch auch sieht, nur da ist halt ausgeführt. Also ja, ich finde auch, das ist ein guter Punkt, ja, für die, die glauben, ich baller nur auf Twitter ordentlich.
Insofern ernst, weil es gibt ja große Probleme oder Herausforderungen, wenn man liberal ist und wenn man die Freiheit, erstens, was du gerade gesagt hast, nicht? Also du musst eigentlich bei dir selbst anfangen. Mhm. Das kennen viele Zuseherinnen und Zuseher, Zuhörerinnen und Zuhörer, also die Bitcoiner wissen das. Ja, irgendwann landest du bei dir selbst. Das zweite ist, gegenseitige Organisation ist schwierig, ja, weil jeder hat seine eigene Vorstellung von Liberalismus. Ja. Und dann gibt es noch diese ganze Verballhornung. Fangen wir vielleicht bei der an. Ja. Gibt es sowas wie sozialliberal und linksliberal? Was soll das alles?
Das frage ich mich auch regelmäßig. Also ich habe noch keine stringente Definition von sozialliberal oder linksliberal oder nationalliberal gehört, weil meistens, wenn Menschen versuchen, vorliberal irgendein Wort zu setzen, sagen sie damit nur, dass sie das Liberale ein bisschen hinten anstellen und eben mehr Soziales wollen. Also wenn Menschen sagen, sie sind sozialliberal, heißt das, sie wollen irgendwie mehr vom Staat, mehr Soziales. Bei linksliberal ist es eigentlich noch schlimmer, weil ich finde das ein absolutes Gegensatzpaar, weil entweder man ist links oder man ist liberal, aber beides widerspricht sich eigentlich. Also ich verstehe sehr wohl, was die Menschen damit meinen. So das wirkliche Liberal, also dieses Selbstbestimmung, Eigenverantwortung, ist ihnen oft ein bisschen zu viel. Deswegen kommt dann ein bisschen links und sozial und so ins Spiel. Aber eben, das verwässert, finde ich, den Begriff absolut. Und finde es trotzdem nicht intolerant zu sagen, Freunde, ihr seid dann halt nicht liberal in dem Sinne, aber das ist auch nicht schlimm. Es braucht ja auch Sozialdemokraten auf dieser Welt. Also können sie es ja auch so nennen.
Man könnte doch einfach umdrehen. Man könnte ja sagen, liberale Linke. Das ist ja okay, wenn du quasi im liberalen Spektrum des Linken bist, das ist irgendwie, das kann ich noch irgendwo sehen. Aber dieses linksliberal, ich nehme alles mit, was ich gut finde, liberal, und den Rest kann der Staat erledigen quasi.
Ganz genau. Und das, wie gesagt, ist ja in der Praxis oft so. Und das ist vor allem auch bei der FDP so, bei den Neos ja nicht anders, dass man da irgendwie glaubt, der Liberalismus an sich oder alleine spricht zu wenig Menschen an oder nimmt zu wenig mit. Und dann holt man sich eben noch ein bisschen was rein, was dann irgendwie Schmuseliberalismus projizieren soll oder produzieren soll, eben sozial oder links. Und das verstehe ich nicht. Also ganz viele Liberale fürchten sich irgendwie davor, was es bedeutet, stringent zu bleiben in seiner Argumentation, weil es oft irgendwie als kalt wahrgenommen wird, wenn man gegen einen fetten Staat ist. Weil das natürlich ganz viele so verstehen als, die wollen nur sparen, die wollen keine Schulden.
Das kommt, die sind nicht sozial.
Genau,
das
genau.
Das ist auch so eine Wortspielerei, nicht? Sozial ist ja immer positiv. Wer ist nicht sozial? Jeder Mensch ist sozial.
Liberalismus ist das absolut Sozialste, was es gibt, weil es ja in erster Linie darum geht, dass Menschen miteinander in Kontakt treten, beide behalten ihre Freiheit, aber sie schließen Verträge miteinander und deswegen ist Vertragsfreiheit ja was absolut nachhaltig Soziales, oder? Also die Vorwürfe stimmen eh nicht, aber das ist halt der breiten Bevölkerung, die jetzt nicht super politikwissenschaftlich bewandert ist, schwer beizubringen. Deswegen natürlich sozialliberal. Klingt so schön und braucht es aber, finde ich, nicht.
Was ist bitte mit dir passiert, dass du jetzt hier sitzt und über Freiheit und Liberalismus sprichst?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, wenn man sich ein bisschen für das Thema und jetzt eben nicht nur in der Politik, aber schon auch stark da interessiert und dann in Österreich eben aufwächst und dann nach Deutschland kommt, merkt man halt sehr schnell, dass da ein bisschen ein Problem besteht, weil Leute öfter mit dem Begriff oder mit der Lebensart fremdeln als nicht. Und ich frage mich dann halt regelmäßig, wieso das so ist. Weil ich glaube, wenn man das einmal verstanden hat, wie dass es doch das Beste ist, wenn man das aus seinem eigenen Leben selbst das Beste rausholt, nämlich wirklich selbst, und das ist eben nicht egoistisch gemeint, sondern einfach nur realistisch. Weil wessen Leben soll ich denn leben, wenn nicht meins? Sei du selbst, sonst macht es keiner. Und deswegen gehe halt eben dieser Frage für mich oder so regelmäßig nach, warum so wenige Menschen das irgendwie positiv sehen wollen. Also die Freiheit und den Freiheitsbegriff. Und dafür gibt es halt leider in Deutschland fast nur mehr Beispiele als in Österreich.
Wir wollen jetzt nicht hier ein Deutschland-Bashing betreiben.
Natürlich nicht.
Aber es ist leider Gottes, wenn man genau hinschaut, oft so, dass zum Beispiel die Obrigkeitshörigkeit dort schon um einiges dramatischer ist. Also wir Ösis machen es ja umgekehrt, nicht? Also wir machen dann so Sachen wie, wir bringen die Presseaussendung raus, wir machen jetzt Impfpflicht. In Österreich jeder sofort weiß, es passiert niemals, ja? Niemals.
Genau.
Aber die ganze Welt denkt sich, die spinnen. Ja? Ja. Und die Presseaussendung, dass wir es eh nicht machen, was wir von Anfang an gewusst haben, die liest dann keiner.
Genau.
In Deutschland ist eher umgekehrt. Da genau. Wie ist es in Deutschland eigentlich?
Der Vergleich so Österreich-Deutschland ist immer, alles was in Deutschland diskutiert wird, passiert in Österreich dann auch, nur ein bisschen leiser und ein bisschen, ja, leiser ist das beste Wort. Und eben in Österreich ist alles ein bisschen mehr wurscht, was positiv und negativ ist. Weil eben, manche Dinge passieren dann nicht, werden nicht so heiß gegessen wie gekocht. Negativ kann man es natürlich aussehen, alles ein bisschen mehr wurscht, heißt auch alles ein bisschen mehr korrupt oder egal, wir müssen jetzt nicht einen politischen Deep Dive hier machen.
Ja, entspannt ist es zumindest.
Genau, entspannt, ja. Also im positiven Sinne entspannt. Und in Deutschland ist leider, und das kann ich jetzt schon sagen, nach 3 Jahren dort, diese Klischees von Deutsche mögen irgendwie gerne Regeln und Verbote und sind eben obrigkeitshörig und so, die treffen halt leider sehr oft zu. Und jetzt will ich aber trotzdem selber nie von so einem Kollektiv reden. Die Deutschen gibt es ja, genauso wie die Österreicher. Aber wenn man so in ganz vielen schon Leitmedien in Deutschland liest, also in der Zeit, das habe ich jetzt zum Beispiel aufgeschrieben, da gab es innerhalb der letzten 2 Jahre, weiß nicht, 3 bis 5 Texte mit dem Titel "Ich will mehr Verbote, gib mir mehr Verbote, bitte mehr Verbote". Also wo man sich denkt, was ist das für ein eigenartiges Menschenbild? Und wenn man damit irgendwie fremdelt, ist man in der Debatte, vor allem auch tatsächlich in der medialen und auch auf Twitter, schon ein Alien. Und das war ja der Grund, warum ich dann auch dieses Buch geschrieben habe. Das wurde ja während Corona komplett pervertiert, also dieser Freiheitsbegriff, der ja eigentlich natürlich vom Individuum ausgeht. Ich frage mich manchmal, warum sich Menschen schon am Titel, eben Freiheit beginnt beim Ich, daran stoßen sich schon Menschen. Und ich frage mich so, das müsste auch jeder Sozialdemokrat unterschreiben können, weil ich weiß nicht, wer schon mal Einblick genommen hat in unsere Grundrechte, wird relativ schnell bemerken, dass Grundrechte beim Einzelnen beginnen. Das sind Abwehrrechte des Einzelnen gegenüber dem Staat. Das sind keine kollektiven Rechte. Und während der Pandemie wurde ernsthaft dieses Wort aus dem Hut gezaubert, ja, das Individuum steht nicht über dem Kollektiv. Es gibt kollektive Rechte. Und ich frage mich dann wirklich, in welcher Welt wir da leben. Und ich habe eben genau dagegen angeschrieben. Und da ist man leider wirklich großenteils allein auf weiter Flur, weil die Leute das gerne sofort mit dem Begriff des Egoismus oder so abknallen wollen, was nicht wahr ist, weil du hast mein Buch gelesen, du weißt es, da steht nichts drinnen von, ich bin ein Egomane, der nur auf sich selbst schaut, um das geht es nicht. Aber Freiheit, genauso wie alle Entscheidungen, die ich treffe, können ja nur bei mir beginnen, sonst leben wir irgendwie wirklich im Sozialismus.
Um es quasi auch für die junge Zuhörerschaft auszudrücken, ja, das Leben ist ein Singleplayer-Game. Ja? Ja. Du startest alleine und du beendest es alleine und dazwischen arbeitest du vielleicht in unterschiedlichen Teams, aber das ist es auch schon.
Genau. Und das kann oft so negativ klingen, aber ich empfinde das gar nicht als negativ. Ich finde das, wie gesagt, das Schönste, wenn man seine eigenen Entscheidungen trifft und unabhängig von anderen ist. Wir sind alle immer irgendwie von irgendwem abhängig. Also da kommen wir nicht raus. Wir leben in dem Rechtsstaat, in dem wir leben, und das ist auch in Ordnung. Ich glaube nicht, obwohl ich, glaube ich, sehr libertär unterwegs bin, dass ich morgen meinen eigenen Staat gründe und der nach eigenen Regeln funktioniert. Ich bin kein Utopist und ich bin auch nicht naiv. Und trotzdem finde ich, fehlen nicht nur in Österreich, sondern auch in Deutschland und vor allem in Deutschland die wirklich liberalen Pole. Von libertär rede ich da schon gar nicht. Aber dass die teilweise so aus dem Diskurs schon geschoben werden wollen, nämlich in ein Eck, das einfach gar nicht mehr zum Demokratischen gehört, finde ich schwierig, weil nur durch auch übrigens radikale Positionen kann man sich doch sein eigenes politisches Bewusstsein schärfen und irgendwie kalibrieren, was es so gibt und was irgendwie dann für Menschen wichtig ist. Und wenn man irgendwie versucht, die Liberalen ständig irgendwie als, egal, rechts oder noch Schlimmeres zu brandmarken, macht man sich schon sehr leicht.
Das ist mir auch aufgefallen. Erstens einmal, es ist jetzt nicht so, nur weil die Österreicher von Haus aus ein wenig weniger obrigkeitshörig sein mögen, was übrigens auch zu tun hat mit unserer gesamten Bevölkerungsstruktur, Einwanderungsgeschichte. Die Wahrheit ist, wir haben einfach, gerade bei diesen Debatten über Sozialismus beispielsweise, bin ich dankbar für jeden Osteuropäer in Österreich, die einfach sagen, nein, das haben wir gemacht, das haben wir durchgespielt, das ist scheiße. Mhm. Ja? Aber und das merkt man in Wien einfach auch. Ja? Dass diesen Einschlag merkt man einfach stärker. Aber die Liberalen sind bei uns keine starke Kraft, waren sie nie und in Deutschland auch nicht in dem Sinne. Und da, ich glaube, das merkt man an der Reaktion. Also wenn die Liberalen eine starke Kraft wären, die sich etabliert hätte als dritte Stimme, dann hätten jetzt quasi die unter Anführungszeichen Linken nicht so leicht, das ins unter Anführungszeichen rechte Eck zu stellen. Aber das bekomme ich auch immer mit, ja, rechtslibertär und so ein Bullshit. Ja. Einfach um es abzustempeln, um es abzuhaken, ja, das sind ja genau dieselben, die.
Genau, weil was rechts ist, damit muss ich mich gar nicht beschäftigen, weil das ist ja moralisch verdorben. Und das ist einfach die billigste Karte im Diskurs. Weil damit blockst du ja einfach das inhaltliche Argument ab und sagst, ah, das sind die neuen Autoritären.
Ja, genau.
Dieses Buch, oder? Das du vielleicht nicht gelesen hast. Ich hoffe es für dich, weil es ist ein bisschen anstrengend. Seit neuestem bin ich ja nicht nur rechts, sondern eine libertäre Autoritäre.
Das sagen diejenigen, die alle ins Kollektiv sperren, ja, und am liebsten jedes Detail unseres Lebens kontrollieren wollen. Aber die anderen sind die Autoritären. Ich meine, weißt du, was das ist? Das ist Projektion.
Komplett.
Das ist pure Projektion. Ja. In Wahrheit sind sie so. Mhm. Und du hast ja eine ganze Klasse von Leuten, auch diese, ich nenne sie mal die ökonomischen Schreibtischstädter, ja, die sich hinsetzen und sagen, ja, also ich habe mir genau überlegt, wie wir die Wirtschaft gestalten können. Alles, was ich brauche, ist eine komplette diktatorische Macht. Super. Dann geht das. Ja?
Genau.
Aber die verkaufen sich wie die warmen Semmeln, solche Konzepte.
Das ist Wahnsinn. Und wenn du sagst, wenn man jetzt irgendwie nicht nur unsere Generation, auch früher anschaut, die haben vielleicht noch mitbekommen, was im Sozialismus so passiert ist. Aber ganz viele von diesen Jugendbewegungen, oder? Also diese gesellschaftspolitischen Jugendbewegungen, ob das jetzt Black Lives Matter oder Fridays for Future oder so ist, die sehen das alle gar nicht mehr so. Und die wollen ja irgendwie, also sind zumindest bereit, auch zu sagen, wir nehmen Einschnitte in unsere Demokratie hin, wenn wir dann nur durchregieren können, damit wir endlich das Klima retten. Also dieses Bewusstsein fehlt da total und deswegen eben finde ich es auch lustig, mir Autoritarismus vorzuwerfen. Ich glaube, es gibt wenig, was weiter vom Autoritarismus entfernt sind als Libertäre, weil sie eben niemals dulden würden, dass jemand sie oder sie jemanden beherrschen. Das ist eine Perversion. Aber wie du sagst, es verkauft sich jemand. Ich finde ja auch fantastischer Titel. Libertärer Autoritarismus. Einfach einen neuen Feindbegriff erfunden, den alten Autoritarismusbegriff komplett pervertiert, aber ist egal. Es sind zwei linke Soziologen, die mir jetzt erklären, was ich bin.
Ich finde libertär ja schon. Also so wie du es im Buch beschreibst, Hayek hatte selber sein Problem mit dem Wort libertär. Ja. Ich finde das auch, liberal muss eigentlich reichen.
Eigentlich schon.
In meinen Augen, ja. Aber das trauen sie sich dann nicht. Den autoritären Liberalismus trauen sie sich nicht, weil da ist erstens jedem klar, der zwei Hirnzellen hat, dass sich das widerspricht. Und zweitens die guten Teile des Liberalismus beanspruchen sie dann immer noch für sich.
Genau. Ja? Genau. Und libertär ist eben so ein Wort, ist übrigens auch lustig, jetzt kam ja gerade für Österreich diese SORA-Studie raus, demnach irgendwie nur mehr 30% der Bevölkerung Vertrauen in die Regierung haben. Und da habe ich dann einen Text gelesen im Standard, da stand auch, dass in Österreich übrigens die Libertären wachsen, sind jetzt bei 15%. Die übrigens Selbstbestimmung als höchsten Wert empfinden. Also ich finde das ja super.
Man hat es auch gemerkt in Deutschland bei den jungen Wählern, bei der FDP, nicht?
Ja.
Also da gibt es eine gewisse harte...
23% ja. waren Erstwähler FDP. Und deswegen glaube ich ja wohl, dass es irgendwie das Bedürfnis nach liberalen Parteien gibt, in Deutschland wie in Österreich. Aber ich glaube, immer sobald die in die Regierung kommen, wie wir es jetzt in Deutschland sehen, der Ampel, die Zustimmungswerte sind irre. Also die FDP steht gerade bei 5%. Die AfD hat, glaube ich, das Dreifache gerade. Also ich weiß nicht, ob sich Liberale in einer Regierung mit zwei großen linken Parteien einen riesigen Gefallen tun. Also doch, ich weiß schon, nein. Und das wird auch rauskommen.
Und wir wollen jetzt auch um Gottes Willen nicht unsere Zuhörer verschrecken, die sich selbst als libertär bezeichnen.
Nein, um Gottes Willen.
Es gibt da ja wirklich eine genuine Jugendbewegung in Deutschland auch, die entstanden ist aus dieser Lücke, die da entstanden ist oder die es da gab, die nicht geplant war, die nicht jetzt, sondern die einfach im Internet sich gefunden hat. Und das ist oft auch mit den Bitcoinern überlappt, wobei die Bitcoiner auch wieder ein breites Spektrum haben, das muss man auch dazu sagen. Aber das gibt es, die Frage ist nur, wo es führt es hin. Ich glaube ja, wenn du sagst Jugendbewegungen, Fridays for Futures etc., ich glaube, dass die Menschen, die drinnen sind, weil sie wirklich das Klima retten wollen, die suchen nach Lösungen. Mhm. Und manchmal fallen sie quasi rein auf Verbote, Kontrolle und so weiter. Gerade wenn man jung ist, ja, die ganz oben suchen nicht nach Lösungen. Die ganz oben wollen das Problem behalten, damit sie weiter so tun können, als würden sie nach Lösungen suchen und in Talkshows rumsitzen. Aber das ist immer so, nicht? Der Terrorismusexperte will nicht, dass Terrorismus weggeht. Die Pandemieexperten hätten gerne, dass die Pandemie für immer andauert, ja, damit sie wichtig bleiben. Das gibt es überall. Ja. Aber, und das ist mir aufgefallen, ich glaube, deswegen ist auch Bitcoin erfolgreich. Du kannst etwas unternehmen, sofort. Und du hast ein Tool. Und Tools gibt es so selten. Ja? Und ich glaube, dass in einem abstrakten Sinn ist natürlich auch, Liberalismus verstanden zu haben und durchgedacht zu haben, ist auch eine Art von Tool.
Absolut. Und ich frage mich halt, wo das, auch Stichwort Bitcoin, in Zukunft hinführt. Ob das eben sowas sein kann für Jugendliche, die sich eben nicht abgeholt, schlimmes Wort, aber abgeholt fühlen von den Fridays for Future. Weil ich glaube, wir sind alle derselben Meinung, dass wir den Klimawandel irgendwie eindämmen und aufhalten müssen, aber wenn du nicht irgendwie gerade sozialistische Träume hast, ist diese Truppe zumindest schwierig. Also es muss ja für Jugendliche auch was geben, das irgendwie ein liberales Angebot macht. Und da frage ich mich tatsächlich regelmäßig, ist da Bitcoin dafür tragfähig oder wie, weil die Leute, die ich zumindest in dieser Blase kennenlerne, sind zwar jung, aber auch nicht mehr super jung. Also da gehst du nicht hin meistens mit 14 bis 16 und sagst, ich bin jetzt Bitcoiner. Das sind wahrscheinlich eher so die 5% Nerd-Generation, oder?
Ja, Bitcoin ist, du fällst in Bitcoin ein über das Geldthema. Mhm. Ja, in den 99% der Fälle. Das heißt, du brauchst erstmal Geld. Ja? Das heißt, mit 14 bis 18 ist das relativ selten, dass du das, Klammer auf, es stimmt aber nicht hundertprozentig, weil du kannst Bitcoin natürlich auch nutzen, nicht? Also du kannst dich anmelden und wenn du ein bisschen Geld hast, kannst du schon, es gibt auch sehr junge Bitcoiner. Aber die sich wirklich als Bitcoiner definieren, die jetzt auch nicht in der Spekulation, in den Kryptos und so weiter drin sind, das muss man ja trennen. Ist ein bisschen älter, aber ich würde sagen so um die 30. Ja,
aber du sagst, man braucht Geld, ja, ist schon klar, damit man irgendwie mitspielen kann. Aber wäre es dann aus dem Gedanken, dass wir vor was für einer Wirtschaftskrise stehen, Inflation etc., dass auch ich und jüngere Menschen sich überlegen, was mache ich mit meinem Geld? Und ich habe jetzt auch noch keine Millionen angehäuft, aber jeder startet oder viele starten mit zumindest einem Sparbuch ins Leben und gehen damit aus der Schule raus. So könnte man das ja auch angehen, oder? Menschen machen sich Sorgen, junge Menschen, womit investiere ich eigentlich? Wohnung kaufen, ja genau, das machen die Eltern, wenn sie es sich leisten können, sonst nicht. Aber wir stehen ja echt gerade irgendwie vor so einer Zeit, wo man sich denkt, geil, Sparbuchzinsen ist ein bisschen wenig, du kannst dich schon in ETFs und Aktien und so, aber ist jetzt nicht volatil, aber du siehst auch gerade kein Wachstum oder on the long run schon, aber wäre das nicht eigentlich auch der Punkt, um junge Leute dafür zu begeistern?
Ja, klar. So landen viele auch dort und viele, und es ist aber dann tatsächlich fast schon mehr als das, weil du sagst, also dein Punkt im Buch, Freiheit beginnt beim Ich, Freiheit beginnt bei der Selbstverwirklichung des Individuums, bei der Eigenverantwortung und rein technisch, ja, also ganz kurz rein technisch, was ist Bitcoin? Bitcoin ist die Informationswertung von Wert. Das heißt, ich kann mein gesamtes Vermögen in Form von 12 bis 24 Wörtern, hinter diesen Wörtern in der richtigen Reihenfolge, steckt dann der Zugang zu meiner Wallet, die merke ich mir. Die sind komplett immateriell. Da gibt es dann keine Vermögenssteuer mehr, es gibt keine Erbschaftssteuer mehr, es gibt keine Kapitalverkehrskontrollen mehr, es gibt eine freie, internationale, digitale Ökonomie von Menschen, von Individuen. Das ist auch ganz wichtig. Von Individuen, die ein öffentliches Gut, das Bitcoin-Netzwerk ist ein öffentliches Gut, nutzen können, um diese ureigenen Eigentumsrechte des Menschen zu verwalten in der digitalen Welt. Und das heißt, du kannst mit deinem Hirn alleine, natürlich musst du es auch besser schützen als das. Das Hirn alleine reicht nicht, weil wenn du. Aber theoretisch, das gab es vorher nie. Das gibt es mit einer Goldmünze nicht, weil die musst du irgendwo im Körper haben. Das gibt es mit dem Fiat Money oder mit dem Geld, das du jetzt am Konto hast, auch nicht, weil, und das merken wir jetzt auch immer stärker, ist die Freiheit stärker bedroht durch Inflation oder dadurch, dass du vielleicht das Falsche twitterst und dann deine Konten abgeschaltet werden. Weil das ist leider Gottes etwas, in das wir uns ganz, ganz schnell bewegen, wenn man nach Kanada schaut. Und das gibt es natürlich, wenn man genau hinsieht, auch schon in Deutschland und Österreich. Es gibt genug Fälle von Menschen, die keinen Zugriff dann auf ihre Konten haben. Das ist das eine. Und das zweite ist, du hast zwar Zugriff, aber das Geld ist nichts wert wegen der Inflation. Das sind die zwei, das ist die Mangel, die du genommen wirst. Mhm. Und da ist Bitcoin tatsächlich ein Tool.
Und ich meine, der Punkt, der mir natürlich auch immer begegnet, wenn es um Bitcoin geht, ist, dass noch immer ganz viele Leute so drauf schauen und sagen, ja, komm, das wird es nicht etablieren, ist so ähnlich wie das Internet, wird es nicht durchsetzen, habe ich immer das Gefühl. Aber trotzdem kann man nicht abstreiten, dass dem Ganzen eine gewisse Volatilität innewohnt, die jetzt nicht mal in erster Linie an Bitcoin selbst liegt, sondern auch eher gesagt an der Welt, in der wir leben und am Geldsystem, das wir haben. Aber wie kriegt man dann Leute dorthin über den Schatten zu springen? Auch mir übrigens. Also so. Jetzt als auch Bitcoin-Frischling. Ich glaube, das ist ja die perfekte Währung für mich. Nochmal, du hast mein Buch gelesen. Aber trotzdem, dieser sogar Menschen wie ich, oder? Die das wirklich, das Prinzip super finden und eben, wenn dieses Geld oder diese Währung genauso denkt, wie ich eigentlich leben möchte, ist ja perfekt. Aber ich finde trotzdem den Eingang nur ein bisschen schwierig. Ich bin ein bisschen außer Monk, oder? Ich muss dann alles lesen und alles wissen und alles verstehen, bis ich es mache. Da ist, glaube ich, voll noch die Hürde da, dass Leute glauben, das ist eben noch immer eine Blase aus vielen Nerds, niemand weiß, wie volatil das ist, mache ich das wirklich? Ich glaube, das ist so ein Ding. Also bitte.
Ich glaube, wir sind jetzt gerade in genau dieser Phase. Ja. Also dieses, weil du sagst, du bist so ein Monk, du musst alles lesen, das machen jetzt gerade verdammt viele. Also ich meine, du zitierst in deinem Buch, ja, unsere Homeboys, den Mises, den Hayek und es kommt auch einmal Friedman vor, aber, und dafür bin ich sehr dankbar, du sagst auch dazu, dass der ja auch eigentlich für Manipulation der Geldmenge und so weiter war und deswegen eigentlich nicht wirklich dazugehört, ja, was jetzt die Linken eh nicht checken, aber ist wurscht.
Egal.
Ja? Und das muss sein. Aber das, was mich so fasziniert, ich habe schon über Hayek und Mises geschrieben und gelesen und geredet, da hat das wirklich niemand interessiert. Eine kleine Gruppe von eher harten Goldbugs quasi, die halt an ihrem Metall gesessen sind. Aber jetzt ist das echt eine Jugend oder eine, ja, Jugendbewegung ist es auch, aber es gibt auch 80-Jährige, die sich mit Bitcoin beschäftigen. So ist es nicht. Ja? Es sind halt die Outlier. Aber vor allem ist es global. Es gibt dieselben Leute, die über Hayek und Mises reden in Indien, in Südkorea, in Afrika, Südamerika, Nordamerika. Es geht unfassbar schnell. Und diese Informationsverbreitung ist ein ganz wichtiger Punkt. Das heißt, jetzt sind wir in der Phase, wo die Information sich durchsetzt. Und natürlich, du musst durch diesen ganzen Lärm durch mit dem FTX hier und die EZB hat schon wieder einen Artikel rausgebracht, dass sie es nicht gut finden da. Und natürlich auch, es ist auch mit Widerstand auch natürlich zu rechnen, also auch mit direktem Widerstand.
Ich wollte gerade sagen, auch Stichwort Verbote. Ich meine, du gehst jetzt nicht davon aus, dass es in nächster Zeit, naja, global sowieso nicht, aber in einzelnen Ländern verboten wird. Das finde ich irre eigentlich, den Gedanken. Also, was der irritiert mich schon, ohne dass ich komplett im Rabbit Hole sitze. Aber ich finde es schlimm, dass eben, das ist so typisch EU-Style, dann wollen wir nicht verbieten. Wir.
Ja, natürlich. In der EU gibt es auch Leute, die das tun wollen. Ja? Also, die kommen dann meistens aus der linken oder grünen oder sozialistischen Ecke. Und da habe ich auch genug Streitereien auf Twitter deswegen, weil das nehme ich dann schon persönlich. Also, das ist dann auch ein interessanter Punkt, glaube ich, den wir sehen werden bei den Wahlen. Also, die Bitcoiner werden beinhart Single-Issue wählen, bis sie umfallen. Mhm. Ja? Und das sehen die Politiker noch nicht kommen. Also zum Beispiel, es gibt so einzelne Politiker, die es checken, so wie der Stefan Berger von der CDU, der das in das letzte Regulationspaket im Parlament verhandelt hat und gemerkt hat, ui, da gibt es ja eine Wählerschaft, die sich dafür sehr interessiert, was wir hier machen. Und übrigens, um deine Erfahrungen zu spiegeln, ja, die Sozialisten, die keine Ahnung davon haben, was sie da tun und die brutal vorgehen gegen diese Freiheitstechnologie, wurden dann natürlich, haben mega Pushback bekommen und dann war es dann Sexismus und Rassismus.
Natürlich.
Also ich meine,
ja? Es ist so platt, ja.
Ja, weil es war rein inhaltlich. Natürlich, es gibt immer Vollidioten auf Twitter, die einen Blödsinn
natürlich
schreiben, der widerlich ist.
Natürlich.
Ja, gibt es.
Ja. Ja? Aber das ist aber eben genauso, wo wir beim Vergleich bleiben, zu glauben, man kann Hass und Hetze verbieten im Internet. Also, schwierig.
Ja, genau. Das sind wir dann bei der lieben Brüsseler EU, die jetzt Twitter verbieten will und so weiter. Das ist halt schwierig. Das ist eine echte Bedrohung für unsere Freiheit. Das ist eine echte deswegen ist es wichtig, den Freiheitsbegriff zu definieren, darüber zu reden und einfach auch sich nicht anzuscheißen, weil was haben wir zu verlieren?
Gar nichts. Also ja, wir könnten gecancelt werden, Nikolaus.
Podcasts kann man nicht canceln, Gott sei Dank. Deswegen machen wir Podcasts und Value for Value und Bitcoin, das lässt sich sehr schwer canceln. Übrigens, das Verbotsthema, ja, du kannst es verbieten, so wie du quasi das Internet verbietest. Also du kannst sagen, du darfst es nicht nutzen, aber du kannst es nicht deswegen loswerden, nur weil du es verbietest. Und da ist auch dieses Problem, glaube ich, politisch, in Nigeria zum Beispiel wurde es verboten, woraufhin die Nutzung um 30% gestiegen ist.
Genau, und ich glaube, also man kann ja wirklich Äpfel nicht mit Birnen vergleichen, aber wenn jetzt die EU sagt, wir zwingen jetzt Elon Musk, unsere ganzen Maßnahmen einzuhalten oder wir bannen Twitter, und merken eigentlich gar nicht, dass im Iran das selber passiert. Also da wird Twitter abgedreht und wir finden das alle ganz furchtbar schlimm. Wie gesagt, nicht Äpfel und Birnen. Aber dass das selbe Ding ist, nur anders. Vor solchen Beispielen sitze ich zuhauf. Ich habe zum Beispiel letztens aufgeschrieben, dass ich das spannend finde, dass wir in China, wo die Menschen wegen No-Covid auf die Straße gehen, weil sie es wirklich nicht mehr aushalten, natürlich auch aus zig anderen Gründen, weil dieses Regime wird niemand aushalten, aber der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte, war diese No-Covid-Politik. Und plötzlich sind alle deutschen Sozialdemokraten und Grünen ganz, ganz beseelt und sie verstehen total, die Demonstranten, es ist so wichtig, dass man auf die Straße geht. Dieselben Leute, die uns vor einem halben Jahr noch erklärt haben, dass das ganz schlimm ist und man kann ja auch demonstrieren, ohne sich an Orten zu versammeln oder der Spaziergang hat seine Unschuld verloren. Lauter solche Sätze von unserem netten Herrn Bundespräsidenten Steinmeier. Also nochmal, ich vergleiche auch nicht China mit Deutschland, was dann viele Leute mir vorwerfen, far from it. Aber dasselbe im eigenen Land irgendwie niederprügeln zu wollen, nämlich Demos gegen Maßnahmen, wenn man es mal so runterbricht, aber in anderen Ländern super zu finden, das finde ich fantastisch an Deutschland. Also das Freiheit eben ist immer super, wenn es nicht bei uns stattfindet, habe ich oft das Gefühl.
Ja, die Maßnahmen, ich meine, ich bin wirklich kein Heiliger, was das betrifft, muss ich wirklich sagen. Also ich habe auch von Anfang an vieles akzeptiert, sage ich mal, ja, auch weil ich wirklich dachte, darum geht es jetzt. Also, und weil auch diese Massenpsychose, aus der kann man sich nicht immer rausnehmen. Es kommt immer ganz darauf an, wo bist du gerade im Leben? Ja, was sind deine Sorgen? Ja, aber was ich schon gemerkt habe, ist, dass von Anfang an klar war, dass der Widerstand wird halt sozusagen die extremen Elemente werden vor allem betont, um es von Sekunde 1 an zu desavouieren. Das war ganz, ganz klar ersichtlich, dass das passiert. Ob es gewollt gesteuert ist, weiß ich nicht. Ja? Das Schöne an Österreich ist, dass ja wirklich vollkommen klar ist, also eine große Verschwörung gibt es sicher nicht. Also ganz sicher nicht. Dafür ist also sehr, sehr eingeschränkte Talent unserer politischen Führungsklasse ist für alle ersichtlich. Und das ist inzwischen auch in Deutschland so. Und man kann auch erkennen, dafür nehme ich jetzt meine Deutschen, Angela Merkel hat viel falsch gemacht. Sicher viel falsch gemacht. Aber dass die Dinge auseinandergefallen sind in dem Moment, wo sie aus dem Kanzleramt gegangen ist, ist auch ganz offensichtlich. Ja? Oder zumindest die Dinge, die sie noch zusammengehalten hat, bis hin zu der ganzen Putin-Geschichte. Mhm. Und die jetzigen, ich meine, was Habeck hat, was hat er gemeint? Also Freiheit beginnt beim Verbot, oder wie hat er das gemeint?
Ja, so ungefähr. Also wie war der Satz? Jetzt habe ich ihn auch nicht mehr im Kopf.
Etwas mit Verbot und Freiheit. Also jedenfalls die.
Ja, genau, aber Freiheit braucht Verbote oder so irgendwie. Ja, auf jeden Fall ja. Und das geht aber durch. Und eben dieses ganz komische Freiheitsverständnis und dass auch ständig alle und seit der Pandemie natürlich noch mehr davon ausgehen, dass Freiheit eine Gefahr ist. Eben, dann sagen alle immer diesen Satz: meine Freiheit endet da, wo die Freiheit des anderen beginnt. Und mit diesem Satz wollen sie einfach alles abtöten, weil sie davon ausgehen, dass der andere in seiner Freiheit eine Gefahr für mich ist, woran ich ja nicht glaube. Weil, nochmal, um dieses Beispiel von Vertragsfreiheit heranzuziehen, da kommt ein Verlag auf mich zu und sagt: Anna, schreibst du ein Buch für uns? Ist unsere Freiheit, dir das anzubieten. Ich sage: ja, geil, gerne, mache ich. So funktionieren ja Dinge, oder? Dass, wenn Menschen sich in freier Entscheidung entschließen, sich zusammenzutun, passiert daraus ja meistens was Positives. Natürlich passiert in Freiheit auch Negatives, das würde ja niemand abstreiten. Klar, aber dass nur Negatives passiert, ist einfach so ein komischer Gedanke, der während der Corona-Pandemie einfach so ausgeschlachtet wurde, dass wir durchs Leben gehen, uns ständig selbst als Gefahr betrachten, wenn wir unsere Freiheit ausüben, und als noch größere Gefahr für alle anderen. Und ich würde dir das auch nie vorwerfen, wenn du jetzt sagst, du hast dir da an Sachen gehalten. Ich habe mir auch an Sachen gehalten, wir waren alle überrumpelt. Ich meine, wir haben, glaube ich, noch keine Pandemie hinter uns gebracht in diesem Leben. Und dass du am Anfang sagst: okay, dann trage ich Maske und bleibe auch mal zu Hause, aber mir ist schon relativ sehr schnell der Geduldsfaden geplatzt, als die eine von den ersten, Saskia Esken, die SPD-Chefin, eine von den ersten Demos pauschal als die Covid-Idioten bezeichnet hat. Mhm. Da denke ich mir, wie kommen, und die waren immer dabei, aber wie kommt eine Politikerin dazu, pauschal Bürger als Idioten zu bezeichnen, die ihre Politik nicht gutheißen? Und wer da alle mitgelaufen ist, ist mir auch, da stehen mir ganz viele Menschen nicht mal annähernd nah, so Reichsbürger und wirklich Extremisten. Aber du konntest ja wirklich schwierigst nur Kritik üben, ohne in irgendein Eck geschoben zu werden. Ich musste dann immer dazu sagen: Freunde, ich bin geimpft. Ich glaube nämlich eigentlich der Wissenschaft, dass wir jetzt inzwischen auch wissen, dass die Impfung uns nicht vor weiterer Ansteckung schützt. Alles egal, solange ich daran nicht elend zugrunde gehe, mache ich das. Aber dass man dazu sagen musste, dass man ja ein wissenschaftsfähiger oder gläubiger Bürger ist, aber trotzdem Kritik übt, ist irre. Also was damit nicht nur mit der körperlichen Freiheit, sondern auch mit der geistigen gemacht wurde, also mit auch Meinungsäußerungsfreiheit, ich glaube, das wird beispiellos bleiben. Und auf die Aufarbeitung freue ich mich, aber ich glaube nicht, dass sie passiert.
Aber am Ende des Tages muss man sich die Frage stellen: Was ist eigentlich in unserer Gesellschaft, was ist die Gefahr, was ist möglich, wenn das alles möglich ist? Mhm. Und die werden sich jetzt sagen: naja, aber Frau Schneider, sie regen sich drüber auf wegen der freien Meinungsäußerung und können ihre Meinung ja eh frei äußern. Ja, aber es geht ja darum, dass wir Angst haben, dass das nicht mehr lange so ist.
Das und das Argument kommt wirklich immer. Man darf doch eh alles sagen. Ja, klar darf man alles sagen. Also ich kann alles sagen bis zur Grenze des Strafrechts, ist mir auch bewusst. Aber ob man es auch wirklich macht, ist die andere Frage. Weil ich merke es ja jetzt schon selbst, oder wenn ich manche Dinge von mir gebe, auch auf Twitter, da bin ich immer so eben an Shitstorm-Form, was gecancelt werden, entfernt. Und jetzt können wir lang und breit diskutieren, müssen wir echt nicht, was canceln ist. Aber wenn allein der soziale Tribut steigt, also wenn du dir jedes Mal vorüberlegst, sage ich das jetzt wirklich oder riskiere dann, dass mir in der Arbeit alle hassen, dass mir mein Chef vielleicht sagt: kannst du das nächste Mal zurückhalten? Also den sozialen Preis, den du zahlst, das kann man doch wohl nicht leugnen, dass sie da schon in beide Richtungen Dinge verschieben. Und das ist ja dieses ominöse Phänomen der Cancel Culture. Und was du gerade vorher gesagt hast, das schockiert mich am meisten, wie schnell das möglich war, wie autoritär übrigens der Staat war und solche Maßnahmen durchgeprügelt hat und dass jetzt im Nachhinein verständlicherweise ganz viele Leute nicht mehr drüber reden wollen und eigentlich nur froh sind, dass diese Pandemie endlich hinter uns liegt. Deswegen will es auch keiner mehr hören, verstehe ich. Aber zu schauen mal, wie schnell da was gekippt ist, aber anstatt Bücher zu schreiben über den autoritären Staat, schreiben wir Bücher, wir deutsche Soziologen, Bücher über die libertären Autoritären.
Ja, die große Gefahr. Ne?
Gefahr. Genau, nicht ja, der Staat, es kam
die fünf
sogar,
Kanzel aus dem Internet.
Ganz
ja,
genau.
Ja.
Ich meine, es kam sogar Corona vor in dem Buch und da steht sogar drinnen, dass sie verstehen die Demonstrationen und so, aber sie haben kein einziges Mal gesagt, wie autoritär der Staat da aufgetreten ist. Also rückblickend ist das richtig irre. Und was ich echt schlimm finde, ist, wir schlittern in die nächste Krise, haben wir schon gesagt, Inflation, Wirtschaft, es wird alles nicht schöner werden, auch nicht über den Winter jetzt. Und die Bürger haben sie, glaube ich, durch Corona echt, das war so ein Eigenverantwortungsabtrainierungsprogramm. Und ich sage nicht, dass jeder Mensch als Einzelner gegen die Inflation ankämpfen kann. Aber wenn du dich in Jahren daran gewöhnst, dass du immer nur Richtung Staat schaust, dass du während Corona als Unternehmer die Gießkanne kriegst und als Einzelner angesagt bekommst, was du wann wie zu machen hast, da kann man ja gar nicht lernen, irgendwie sich auf sich selbst zu verlassen. Und ich sage dadurch nicht, dass ich den Bürger für in erster Linie dumm und uneigenverantwortlich halte, nämlich ganz im Gegenteil. Aber ich glaube auch, dass wenn es erstens keine Menschen gibt, die sagen, du kannst es auch selber, natürlich, der Mensch das nicht ausprobiert. Das ist dieses Bonbon von der Freiheitsmuskel muss trainiert werden, damit er funktioniert. Natürlich muss er das.
Wenn du, wir werden in die andere Richtung trainiert, beziehungsweise auch, ich meine, es wird einem leicht gemacht, sich auf den Staat zu verlassen.
Genau.
Und es wird, die Leute werden darauf konditioniert und deswegen Inflation ist ein wunderbares Beispiel, nicht? Wir bekommen das Geld überwiesen für die Dings. Übrigens, ich meine, ich habe kein Geld bekommen für die Pandemie, aber es hat natürlich viele Unternehmen gegeben, viele zu Recht, ja.
Aber natürlich manche auch nicht.
Also so, und dann sagen natürlich viele, sagen, ja, aber was wäre denn passiert ohne unter Bitcoin, wenn der Staat nicht die Möglichkeit hätte, Geld zu drucken? Ja? Varoufakis, kannst du dich an den noch erinnern?
Mm.
Hat das erst wieder gebracht, ein wunderbares Beispiel. Ja, was wäre denn passiert, wenn der Staat nicht die Möglichkeit gehabt hätte? Ich kann dir sagen, was passiert wäre. Viel weniger Lockdowns, viel weniger Einschränkungen. Mm. Wir hätten mehr gesehen. Die Chinesen sind genauso wunderbare Beispiel. Die haben jetzt so Angst vor Covid, weil sie auch nie eine Immunisierung aufgebaut haben, weil sie versucht haben, es zu unterdrücken. Es ist ein Virus. Ja? Und ich möchte bitte, und das möchte ich wirklich auch zu Protokoll geben, weil ich auch wirklich viel Zeit damit verbracht habe, mit Texten in der, ich glaube, es war in der Taz sogar, ein herzzerreißender Text von einer Mutter, deren Tochter an Long-Covid erkrankt ist. Ja? Dieses Virus ist eine Hölle. Eine absolute Hölle. Und ich glaube, dass die ersten Varianten, die uns da überfallen haben, wirklich auch extreme oder zumindest drastische Maßnahmen gerechtfertigt haben. Mhm. Was wirklich dramatisch daran ist, ist, dass wir aufgrund der Maßnahmen dann diese Einzelfälle, Long-Covid, Impfnebenwirkungen und so weiter, auch als Gesellschaft nicht sehen wollen und negieren, als Gesundheitssystem damit nicht umgehen können. Und das Virus ist offenbar so hässlich, dass es bei jedem Menschen ganz anders reagiert und quasi eine Art Virusliberalismus herstellt. Also jeder hat seine eigene Story damit. Und ich kenne genug Leute, die leiden müssen unter den langfristigen Folgen. Das heißt, um Gottes Willen, ich möchte auf keinen Fall das Virus runterreden, sondern nur die Frage, was quasi diese pauschalen Maßnahmen gezeigt haben über unseren Freiheitsbegriff, sag ich mal.
Genau, und die Frage ist ja auch, in Deutschland gibt es ja eben sogar den Ethikrat, der sich zwar jetzt dazu durchgerungen hat, festzustellen, dass man die jüngeren Menschen irgendwie lange Zeit vergessen hat und dass die jetzt auch vor allem psychisch hart darunter leiden, aber entschuldigen will man sich nicht, weil das würde bedeuten, man wäre schuldig geworden. Also diese Selbstgerechtigkeit muss man sich wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Das ist das oberste ethische, Beratungsgremium Deutschlands und sitzen dort und kommen jetzt drauf, nach 3 Jahren, dass den jungen Menschen vielleicht ein bisschen schlecht geht. Also ich weiß nicht, aber ihr habt das schon vor 3 Jahren gelesen, also ist nicht egal. Aber was mir mehr beunruhigt ist, ich glaube, wir würden genauso in die nächste Pandemie laufen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt wirklich Reflexion stattfindet, was hat geholfen, was nicht. Ich glaube, unser Bundesgesundheitsminister, Karl Lauterbach, sieht seine Mittel noch immer für super an und wirbt ja für nach wie vor eigentlich eh alles. Also da gibt, und da, deswegen wäre ja eigentlich eine Aufarbeitung so wichtig. Was ist da eigentlich passiert und wie ist unser Freiheitsverständnis und wie wichtig ist das? Aber wenn sogar, wie gesagt, die Intellektuellen anfangen mit kollektive Rechte gehen vor Individuum, Bundesgesundheitsminister sowieso, Sozialdemokrat, alles egal. Also wie gehen wir da in die nächste Krise? Das frage ich mich dann.
Es hat einfach das, was du da in deinem Buch beschreibst, diese vollkommen logische Herleitung des Menschseins als individuelle Erfahrung, ja, hat leider Gottes, obwohl die Tradition ganz stark auf deutsche und österreichische Autorinnen und Autoren zurückgeht, mit Ausnahmen,
ja,
so wie Ayn Rand, die du auch erwähnt hast, die dann auch wieder ganz viele triggert. Ja, ich muss dazu sagen, Ayn Rand ist auch wirklich nicht meine Baustelle, aber du hast sie mir echt schmackhaft gemacht, also ich muss da jetzt auch mal reinschauen. Ja. Ich meine, Alan Greenspan habe ich gewusst, ja, dass der sehr stark von dir beeinflusst war. Und dann auch das Gegenteil gemacht hat, by the way.
Mhm. Ja.
Ja. Das fehlt bei uns komplett. Ich weiß nicht, wie das in Spanien, in Frankreich, in Italien ist. Mhm. Ja. Aber gleichzeitig ist der Westen schon die einzige Welt, der einzige Teil der Welt, wo Liberalismus überhaupt einen Fuß am Boden hat. Ja. Und wenn man das Ganze jetzt auf eine globale Ebene hebt, in einem potenziellen Konflikt mit China und Russland, muss man sich ja auf das berufen. Weil wenn wir quasi darauf reagieren, dass wir dann genauso dastehen wie die,
haben wir verloren.
Dann haben wir verloren, haben wir alle verloren.
Weil dann haben wir gar nichts mehr. Eben, wie du sagst, unsere... Ich denke mir deswegen auch immer, es war doch eigentlich ein No-Brainer, was ich da aufgeschrieben habe. Also nicht, wie ich es aufschreibe in der Art, wie ich schreibe, sondern die Idee ist jetzt wirklich eigentlich, sollten wir uns doch darauf einigen können, dass unsere westlichen Werte im Individualismus beruhen. Ich meine, ich muss jetzt nicht Kant zitieren, Ausgang aus der selbstverschuldeten Unmöglichkeit. Alles, worauf wir irgendwie geistig zurückgreifen können, bedeutet doch, dass der Einzelne fähig ist, sich seines eigenen Verstandes zu bedienen. Und dass allein das jetzt schon so für Aufruhr sorgt, da frage ich mich dann auch, was sind denn eigentlich unsere westlichen Werte so wert und wie wollen wir die gegenüber irgendjemandem verteidigen? Also, und ja, nochmal Stichwort Pandemie, trotzdem, wir haben auch versucht, irgendwie bis sie halt wie China das alles einzublocken und alle Freiheitsrufe irgendwie abzudrehen. Also da steht der Westen gerade echt ziemlich nackt da und ich sehe halt eben nicht, dass es irgendwelche Intellektuellen gäbe, die dagegen anschreiben oder ansprechen werden, weil die es machen, werden eben gleich in irgendwelche Schubladen geschoben, nicht gehört, nicht eingeladen. Die Virologen, die sich in Deutschland dagegen ausgesprochen haben, Henrik Streeck, wird dann vom lieben Herrn Böhmermann im Öffentlich-Rechtlichen als was, Menschenfeind zerrissen. Also ganz eigenartige Reaktionen, das kann ich mir wirklich nicht erklären. Weil ist ja nicht so, dass ich mich hinstelle eben und sage, ich bin die größte Egoistin und wir sind alle Atome und wohne auf einer einsamen Insel. Gar nicht. Wie gesagt, ich lebe schon auch in diesem Staat, aber ich sehe das halt alles ein bisschen anders.
Mir ist es wichtig, dass wir sind auch keine Ärzte. Also nee. Wir reden hier nicht um den Virus. Wir reden nicht, es ist keine medizinische Debatte.
Nee.
Worüber wir reden, ist die Frage, wie hat der Staat reagiert, was hätte man besser machen können, was kann man daraus lernen? Meine optimistische Sicht der Dinge ist eigentlich, vielleicht hat es sogar das liberale Immunsystem gestärkt. Mhm. Weil es hat doch viele Menschen auch aufgerüttelt. Einerseits ja, viele wurden mit Geld zugedeckt, viele Probleme, aber das Geld taucht jetzt als Inflation wieder auf. Das ist dann quasi die nächste Front, wo wir merken, okay, das funktioniert so nicht. Und langsam laufen wir auch in dieses ein Problem hinein, weil Inflation kannst du nicht mehr durch Geld bekämpfen. Das geht dann nicht mehr. Das heißt, vielleicht gibt es da, auch wenn man sich ansieht, wie die FDP gewählt wurde, nur als, nicht jetzt, weil ich die FDP so super finde, sondern nur als Beispiel. Wahrscheinlich bei der nächsten Wahl wird sie diese Stimme noch nicht mehr bekommen, weil sie jetzt in der Regierung sind und sich dort nicht durchsetzen können oder es nicht versuchen. Oder ich weiß es auch nicht. Ja? Dafür bin ich auch in der deutschen Tagespolitik zu wenig drinnen. Aber ich glaube, dass wir jetzt in eine Phase kommen, auch wenn man sich eben anschaut, elektronische Kontrolle. Ja, Central Bank Digital Currencies, also quasi der Gegenentwurf des Staates zu Bitcoin, ja, was da jetzt auf uns zukommt. Diese ganzen Reaktionen und wie stark auch die Kraft derer ist, die am liebsten alles zentral planen würden und jedem vorschreiben, wie er sein Leben zu leben hat. Da ist jetzt die Zeit anzusetzen und ist jetzt die Zeit zu sagen, so geht's nicht, weil wenn wir das machen, dann verlieren wir alle. Inklusive denen, die diese tollen Ideen haben.
Aber glaubst du wirklich, dass die Menschen, ich fürchte nämlich eben, wenn man halt immer alles voll umfänglich betrachtet, dass Menschen dazu neigen, politisches Kurzzeitgedächtnis zu haben. Also ob sie jetzt alle kurz schließen, dass die Inflation vielleicht auch irgendwas mit der Politik davor zu tun hat und nicht einfach wirklich nur nach Hilfe rufen, oder? Das ist ja, nochmal diese Umfrage dazu zitieren, Hauptsorgen der Österreicher natürlich auch Kohle. Und was ist jetzt Inflation? Also ob die wirklich darüber nachdenken, was da in der Vergangenheit alles schiefgelaufen ist, dieses Eins und Eins zusammenzählen, oder nicht einfach wirklich nur noch saurer und verbitterter werden, was den Staat und was er nicht leisten kann angeht, weiß ich nicht.
Ich glaube, das Wichtige ist, und jetzt kommen wir sogar zu Musk, Das Wichtige ist, und das darf man nie vergessen, weil vergiss das gerne bei diesen Podcasts, Debattensendungen, bei den Stammtischdebatten und so weiter. Das Wichtige ist, es geht nicht darum, dass eine Seite gewinnt. Voll. Es geht darum, dass beide Seiten da sind. Und es geht darum, dass man alle Argumente gegeneinander abwägen kann. Und dass man nicht eine Seite komplett ruhig stellt, damit die andere Seite dominiert, weil das endet immer in der Katastrophe. Ich weiß jetzt nicht, ob die liberale Seite jemals irgendwo dominiert hat, aber auch das natürlich eine also wie soll ich sagen, wir sind beide jetzt sozusagen Liberale, die wissen, dass Liberalismus auch nur mit Regeln und Gesetzen funktioniert und jetzt nicht Anarchismus ist. Oder Anarchie, Anarchismus.
den kenne ich.
Jetzt wissen wir, wie wir das nennen, Bitcoin und Anarchismus.
Bitcoin.
Und das ist ja auch mein Punkt bei Bitcoin. Am Ende des Tages komme ich aus einer ökonomischen Ecke und vieles ist ökonomisch oder alles ist ökonomisch. Und ich stelle mir die Fragen, ob es nicht sowas gibt wie natürliche Gesetze. Und ich glaube, die gibt es, ja, der Ökonomie. Und dass man die, wenn man versucht, die zu brechen, dann landest du in den Problemen des Interventionismus und so weiter. Und das heißt, Bitcoin ist für mich so eine Art zusätzliche Kraft der Natur fast schon, die einfach Kraft ihrer Anwesenheit ein neues Korsett liefert. Mhm. So wie übrigens der Euro ursprünglich es hätte sein sollen. Der Euro war ja die Idee einer harten, geregelten Währung, ja, für die Staaten, damit die Staaten nicht tun können, was sie wollen. Nur haben wir das inzwischen ausgehebelt und der Wandel verwässert alles, bla bla bla. Das heißt, deswegen ist auch übrigens die EZB so auf Bitcoin angefressen, weil Bitcoin das, was der Euro vorgibt zu sein, besser ist. Ja, nur halt mit weniger bürokratischen Jobs und Versorgungsposten. Ja. Aber ich glaube, das ist wichtig. Wir sitzen jetzt nicht da, um zu provozieren, wir sitzen nicht da, um irgendwie unsere Meinung den Leuten aufzudrücken, sondern um den Diskurs zu öffnen.
Dass die Inflation auf uns zukommt, davor haben uns Marc Wallek und Ronald Stöferle, die beiden Fondsmanager und Partner von Incrementum, schon lange gewarnt. Und jetzt ist sie da. Jetzt ist sie ein richtiges Problem. Incrementum hat mehrere Fonds aufgelegt, die da helfen können, da eine Lösung sein können, teilweise auch wirklich auf Inflationsbekämpfung ausgelegt sind. Was Incrementum auch macht, ist Gold und Bitcoin zu kombinieren in eigenen Fonds, um da neue Wege zu gehen. Es gibt Bitcoin-Chartbooks, Bitcoin-Analyse und den jährlichen Gold-Report, wo ich auch ordentlich mitschreibe. Einfach mal reinschauen bei incrementum.li. Dass Aprico Media der beste deutsche Bitcoin-Verlag mit den auch am schönsten designten Büchern ist, das ist bekannt. Und bei Aprico Media gibt es jetzt eine neue Serie rund um Austrian Economics. Gestartet wird mit Karl Menger und einiges kommt da noch auf euch zu. Die Bücher kann man bei aprico.media alle mit Lightning kaufen. Und dort gibt es natürlich auch solche Klassiker wie den Bitcoin-Standard, den Fiat-Standard, Layered Money oder mein persönlicher Favorite, der Preis der Zukunft von Jeff Booth. Unbedingt mal reinschauen.
Das ist genau mein Punkt. Leute sind regelmäßig super überrascht, wenn ich sage, ich bin sehr froh, dass die Linke in Deutschland im Bundestag sitzt. Ja, haha, Anna, scherze nicht. Und ich sage, nein, ich scherze nicht. Also ich bin ja, wenn die Menschen glauben, ich trete an, um alles andere, was nicht liberal oder libertär ist, abzutöten, dann könnten sie gar nicht mehr irren. Ich meine das ganz ernst, wenn ich sage, ich bin in keiner messianischen Mission hier unterwegs. Also im Sinne von, jeder, der mein Buch liest, sollte bitte dann auch genau das glauben. Ich finde es einfach nur wichtig, also es ist mir sogar gleich, sogar wenn ich die Einzige wäre, die das denkt, was ich denke, erwarte ich von anderen nur, dass sie es nicht akzeptieren, aber tolerieren. Also dass es einfach da ist. Ich glaube, dass unsere Demokratie, Gesellschaft, wie man es auch immer nennen will, vom Pluralismus lebt. Und eben, mal wird die Idee gewinnen, mal die. Das kommt auf die Mehrheiten an. Aber ich bin nicht da, um anderen zu erklären, macht's das, weil das ist das Richtige. Dazu neigen ja immer eher linke und etatistische und kollektivistische Menschen, dem Einzelnen zu erklären, was gut für ihn ist. ich möchte gern selbst für mich entscheiden, was gut für mich ist. Für mich ist das gut, was ich aufgeschrieben habe. Dadurch spreche ich aber niemand anderem, der das anders sieht, sein Existenzrecht ab. Und das passiert halt leider in der Debatte mit Liberalen oder Libertären am alleröftesten, weil die einfach rausgeschoben werden und sie dann davor fürchten, in eben irgendein komisches Eck zu rutschen. Rechtes Eck ist immer das Einfachste bei der FDP. Ich glaube, da machen sie wirklich ganz viel in die Hose, weil sie das, wie gesagt, für den Diskurs unfähig macht. Und das sind immer genau die, die bei uns Gesetze beschließen, wie Demokratie leben, oder? Sie wollen immer alle die Demokratie fördern, aber kaum kommt einer, der ein bisschen aus der Reihe tanzt und behauptet, irgendwie libertär zu sein, sind alle ganz, ganz auf der Zinne und erfinden neue Kraftausdrücke, damit die ja irgendwie beschädigt werden.
Zeichen setzen ist auch ganz
wichtig. Ja, also Haltung haben, Zeichen setzen, ich liebe es. Es ist so, diese ganzen Chiffren, mit denen irgendwie nur versucht wird, die richtige Meinung allen zu erklären. So wie Corona war es ja Solidarität. Wir müssen solidarisch sein. Solidarisch sein heißt einfach Klappe halten, mitmachen. Deswegen finde ich solche Begriffe ganz schlimm. Oder so Gerechtigkeit. Natürlich will jeder irgendwie Gerechtigkeit, aber Gerechtigkeit kann es ja in dem Sinne nie geben, dass, weil Gerechtigkeit ist immer subjektiv. Was du als gerecht empfindest, kann ich, weiß nicht, ob ich es nachvollziehen kann, jemals. Also man kann einen Staat ja nur insofern gerecht machen, dass alle irgendwie im besten Fall gleiche Startchancen haben. Aber was wir jetzt die ganze Zeit produzieren, sind ja gleiche Ergebnisse. Wir brauchen jetzt nicht anfangen, über Quoten und alles andere zu reden. Aber
das sind wir noch gar nicht. Das sind wir noch gar nicht bei den Quoten. Aber das ist natürlich das Ding. Ja, wenn wir in einem anderen Podcast wird jetzt geredet über 100%ige Erbschaftssteuern und Vermögenssteuern. Und teilweise auch, muss ich dazu sagen, was mir aufgefallen ist, was ich dann mit extrem altbackenen Weltbildern insofern, dass das ja alles nicht mehr möglich ist. Also rein technisch, deswegen habe ich es ja vorher gebracht. Ja. Und das bringt uns auch wieder zu Bitcoin zurück. Dass natürlich Bitcoin diesen Dingen entgegensteht und deswegen auch Erfolg hat. Und dass auch eine wie du als Person solchen Dingen entgegensteht und deswegen Erfolg hat. Und das wiederum macht sie fuchsteufelswild.
Ja, fuchsteufelswild. Ich würde sagen, Markt regelt, Marktlücke. Es ist genau so, schau. Ökonomische Naturgesetze. Aber ja, es macht sie wild, was mir insofern egal ist, solange es mir nicht schadet. Aber ich kann auch nicht behaupten, dass ich mir nie irgendwie Sorgen machen. Ich mache mir keine Sorgen, ich bin kein ängstlicher Mensch, aber natürlich denkt man sich, wenn dann alle Twitter-Gewitter aus der linken Reichshälfte quasi auf einen losgehen, dann ist das schon so ein Gefühl, wo man sich denkt, was passiert hier? Vor allem, wenn man weiß, dass man nichts Falsches gesagt hat. Ja, für sie falsch. Aber nur weil ich sage, Steuern sind Raub, was sie theoretisch nämlich einfach sind, dann flippen die und wollen mich dann schon zum Staatsfeind und allem hochdekorieren. Ich sage dann, ja, ich bin von Herzen gerne Staatsfeind. Und ich glaube, jeder Liberale sollte im Herzen, wie auch immer es bezeichnet, zumindest staatskritisch sein. Aber sogar wenn ich sage, ich bin staatskritisch, ist das inzwischen schon ein Problem. Wo ich wirklich denke, Freunde, ich habe auch aufgeschrieben, ich akzeptiere den Staat, der da ist. Ich halte mich an unseren Rechtsstaat. Ich habe damit vielleicht Probleme, aber ich bin jetzt kein Anarchist, der sagt, ich muss alles kaputt machen. Aber das System per se anzuzweifeln, immer anzuzweifeln, ist nicht nur die Aufgabe eines Liberalen, sondern übrigens auch eines Journalisten. Also, dass ich die Mächtigen, die gerade regieren, immer kritisiere und was der Staat mit meinem Geld macht. Das ist doch logisch. Und dass man dafür schon in so ganz komische Gewitter gerät, ist halt nicht immer ganz behaglich. Also man kann drüber stehen, wenn man, wie gesagt, weiß, auch wenn das Argument andere nicht teilen, es ist valide, ich habe es durchargumentiert, ich sehe das halt so. Oder wenn man Menschen hat, die hinter einem stehen, oder? Und solange man da irgendwie weiß, ich habe da Menschen, die sind mein Backup, ich bin nicht komplett allein auf weiter Flur, steht man da schon durch. Aber ja, lustig ist nicht.
Sollen wir das vielleicht mal ausformulieren? Also, liebe Linkinnen und Linken,
ja.
Sozialisten und sonstigen Gesellschaftsklempner, ja? Wir Liberalen finden rechte Gesellschaftsklempner genauso schlimm wie Linke. Ist uns völlig egal, aus welcher Ecke das kommt. Es ist einfach nur die Frage, steht das Individuum zuerst oder das sogenannte Kollektiv? Weil das Kollektiv gibt es nicht. Das ist eine reine Fantasievorstellung von euch. Egal, ob das nationalistisch oder internationalistisch, rechts oder links, ist es völlig wurscht. Dass man dann ins rechte Eck gestellt wird, ist eine reine Manipulation eigentlich, die wiederum also mich immer ganz besonders trifft. Ja? Weil wenn ich überhaupt, wenn ich was war in meiner Jugend, dann eher links, nicht?
Ich kenne das ja gesellschaftspolitisch. Ich glaube, ja, wir sind wie alles andere als konservativ oder rechts.
Ja, weiß auch nicht. Ja, also, aber ist ökonomisch und aus dem Ökonomischen ergibt sich der Rest, bin ich einfach liberal. Und ich glaube, es ist schön, wenn wir da zumindest eine Chance haben, da mitzumischen, ja, in diesem ganzen Wahnsinn. Und das am Ende des Tages ist es auch notwendig und es geht auch gar nicht anders. Wir müssen das machen, weil sonst landen wir wirklich in einem völligen Irrsinn, wo dann jedes Detail unseres Lebens vorgeschrieben ist, weil auch das ist heute technisch möglich, nicht? Helfini, der Mensch, der übrigens die zweite Bitcoin-Node betrieben hat, also der Mann, der nach Satoshi Nakamoto kam, hat im übertragenen Sinne gesagt, nicht? Der Computer kann genutzt werden, um die Menschen zu befreien oder um sie zu knechten. Und das ist in unserer digitalen Welt jetzt eine echte Gefahr. Und das sehen wir jetzt in China. Was machen sie in China? Sie schalten ihnen die Covid-Codes auf rot, wenn sie sperren wollen.
Genau. Es ist irre. Und dass trotzdem eben Ansätze dessen auch hier gibt, also und dass das so getan wird, als wäre das eben alles löblich und eben im Namen der Solidarität, bla bla bla, so gerechtfertigt, das macht mich halt wirklich gruseln. Und man muss, glaube ich, wirklich einfach schaffen, Liberalismus oder ja dann im weitesten Sinne auch Bitcoin als das zu verkaufen, was es ist, nämlich eben das Beste, wie du selbst sein kannst. Und deswegen verstehe ich oft nicht, warum das so negativ konnotiert ist. Weil was gibt es denn Besseres, als zu schauen, was in deinem Kopf so ist? Ich meine, gerade zielt alles in eine andere Richtung. Eben, wir laufen in Pandemie-Dingen in kollektivistische Züge, wir laufen bei Gesellschaftspolitik mit aller Identitätsfixiertheit auch nur in kollektive Arme, weil eben ist es jetzt wichtiger, welche Hautfarbe ich habe oder welches Geschlecht oder mit wem ich schlafe oder was zwischen meinen Ohren ist. Also diesen Punkt kann man ja gar nicht oft genug machen, dass Menschen sich nicht im negativen Sinn auf sich selbst beziehen, nämlich das passiert ja auch, dieses übertriebene Subjektivierung, also die übertriebene Subjektivierung, nur mehr meine Gefühle sind wichtig und jeder muss auf mich Acht nehmen und ich brauche Safe Spaces, dieses ja, Schneeflockentum, das meine ich ja nicht mit Individualismus. Ich meine ja eher, natürlich geht es oft jedem irgendwie schlecht, natürlich ist es den Menschen verletzt, aber das in den Vordergrund zu stellen, das bringt ja niemandem was. Ich glaube, das ist, wenn jemand den Sinn seines Lebens suchen möchte, dass doch die beste Idee ist, zu schauen, was er selbst kann. Und das ist unabhängig von irgendwelchen unveränderbaren Merkmalen. Also da laufen wir in allen Bereichen gerade in eine ganz unfreiheitliche Richtung.
Du hast vorher gesagt, Steuern sind Raub.
Ist so.
Ich bin froh, dass du es gebracht hast, weil ich hätte es fast vergessen und Markus Thurm hätte mir das nie verziehen.
Ja. Hallo Markus.
Kannst du das argumentieren?
Natürlich. Und deswegen finde ich es immer lustig, dass das immer so für Herzrasen sorgt. Aber Freunde, es ist doch so, dir wird unter Gewaltandrohung Geld abgenommen. Bei jeder anderen Person oder wie auch immer, Körperschaft, wäre das Raub per Definitionem. Nur beim Staat nicht. Okay, wenn wir so korrekt sein wollen, ist es legalisierter Raub, weil es ist durch Gesetze geregelt. Das macht es aber nicht weniger zum Raub. Und ganz andere Frage ist, ob man es akzeptiert oder nicht. Ich habe auch gesagt, ich akzeptiere es in dem Sinne, als ich in diesem Staat lebe und keine Lust auf eine Höhle habe in meiner eigenen libertären Welt mit mir und mir und mir. Das bringt ja nichts. Trotzdem kann man es ja wohl mal genauso aussprechen, wie es ist und kritisieren, weil hallo Höchststeuerland Deutschland, wo man sich wirklich ja, Magenkrämpfe zuzieht, wenn man seine Steuererklärung macht, dann glaube ich, kann jeder nachvollziehen, wie ich sage, Steuern sind Raub.
Ich argumentiere ganz gerne in meinem kleinen Kopf, der sich das vielleicht noch nicht durchgedacht hat, mit es ist eher Schutzgelderpressung.
Ja, das könnte man vielleicht, ja. Ja.
Also, ob es jetzt Raub ist oder nicht, ich meine, ich glaube, das Hauptproblem bei Steuern oder bei dem ist es einfach diese veraltete Sicht der Dinge. Also wenn wir uns überlegen, wie die Zukunft aussieht, dann gibt es in meinen Augen zwei Möglichkeiten. Entweder wir organisieren uns auf der Basis des Individuums.
Genau.
Oder wir organisieren uns auf der Basis irgendeines eingebildeten Kollektivs. Aber da ist das Problem, dass in einer mobilen, globalisierten, digitalen Welt diese Definition des Kollektivs nicht mehr greift. Das heißt, was willst du denn machen, wenn jetzt jemand sagt, ich beispielsweise wandere aus nach Uruguay, produziere aber Medieninhalte für den deutschen Markt? Willst du eine Firewall bauen, dass ich aus Uruguay nicht rüber senden darf, weil meine Steuern zahle ich dort oder auch nicht, je nachdem. Diese Regulatory Arbitrage, die vorher nur für Unternehmen möglich war, wird in einer digitalen Welt immer stärker auch für Einzelpersonen und Familien möglich. Und das ist eine tolle Sache. Nur, dass unsere Gesetze, unsere Systeme, unsere nationalen Systeme, egal ob das Österreich oder die Europäische Union ist, das ist nur ein bisschen größer national, aber es ist immer noch dasselbe, darauf überhaupt nicht ausgerichtet sind. Und die einzige Möglichkeit, darauf auszurichten, wäre, den Staat als Dienstleister zu betrachten, der er ja ist, weil, wie du sagst, wir zahlen ja dafür, aber er wird nicht als Dienstleister betrachtet, sondern als irgendwie
Vaterstaat, also ja, viel
Gottes,
mehr.
Gottesgleiches. Eigentlich ist es, das ist eigentlich der ultimative Religionsersatz, den wir heutzutage haben, nicht?
Ganz genau so ist es, weil das andere Argument, das mir immer entgegengeschmettert wird, wenn ich sage, Steuern sind Raub, stimmt schon deswegen nicht, Anna, weil du kriegst eine Gegenleistung. Ja, aber das stimmt ja wohl schon wirklich lange nicht mehr. Also natürlich würde ich nicht leugnen, dass wenn ich mal ins Krankenhaus muss und gesetzlich versichert bin, dass wenn ich nicht gesetzlich versichert wäre, das sehr teuer werden würde. Ja,
das
aber
sind
trotzdem,
noch, das sind übrigens keine Steuern. Die Sozialversicherung ist ja wieder was anderes.
Stimmt, aber okay, wenn wir jetzt Steuern und Abgaben mal zusammenzählen. Ja. Und Abgaben ist ja in Deutschland auch irre. Also das ist Wahnsinn, was da abgeht vom Gehalt. Egal, ich darf wirklich nicht anfangen, darüber nachzudenken. Also die Gegenleistung, ob die stimmt, die Rechnung würde ich wirklich gerne mal sehen. Und ich habe mir nicht ausgedacht, wie ein System funktionieren würde, wenn man sagt, wir stellen uns jetzt um aufs Individuum. Aber es wäre auf jeden Fall, glaube ich, alles gerechter als das, was jetzt gerade passiert. Weil du weißt, ich wohne in Berlin und da funktioniert so circa gar nichts. Weder Flughafen noch sonstige öffentliche Verkehrsmittel. Wir kriegen keine intelligenten Mieten hin, weil keine Wohnungen mehr da sind. Es wird aber auch nichts gebaut. Egal, es ist wirklich... Ja, wenn es ein Land wäre, könnte man mit Donald Trump sagen, es ist ein Shithole Country und keine Liebe für Donald Trump. Aber es ist wirklich schlimm. Und da zu sagen, doch Anna, wir zahlen alle gern Steuern, weil wir kriegen ja was dafür, finde ich wirklich überzogen. Und eben der Staat ist als Natur gegeben. Das haben wir uns selbst ausgesucht, wir haben uns das ja ausgemacht in diesem Gesellschaftsvertrag und so. Irgendwie so. Das kann man schon, wenn man will, so sehen. Aber trotzdem geht der Einzelne ja vor. Ich zahle den Staat ja nicht als Selbstzweck. Der Staat ist nur dafür da, damit er uns irgendwas bringt. Punkt. Ende. Der lebt nicht für sich selbst. Und übrigens auch für alle 100.000 Beamtenstellen, die man vielleicht streichen könnte, die eben auch nicht mehr zeitgemäß sind. Also alle diese, und die EU krankt ja auch daran am meisten, oder? Dieses komplette institutionalisierte Selbstbeschäftigertum, das eigentlich immer nur nach mehr Regulation und Verboten schreit, wobei es eigentlich zeitgeistmäßig immer mehr zurückgehen müsste. Und ich frage mich da auch, wo wir da am Ende rauskommen. Und dann sind wir wieder bei den derzeitigen Ampelregierung und Grünen und Linke, die wirklich jede Woche ein neues Umverteilungsprogramm vorstellen. Und nächstes Jahr wird man es Christian Lindner schwer machen, Finanzminister, weil dann muss irgendwas kommen mit neuen Steuern für die endlich die Superreichen. Und ich denke so, ihr könnt die Superreichen schon so lange schröpfen, bis alle weg sind. Und dann ja, sind wir alle gleich arm in diesem schönen Land. Und Berlin wird noch schlimmer aus schon als jetzt.
Ich weiß nicht, warum sie es nicht checken. Es ist mir einfach unbegreiflich. Es ist ja nicht so schwer. Es ist die Superreichen. Also wenn die Superreichen, die Superreichen haben schon lange die Möglichkeiten, von denen ich jetzt gesprochen habe. Das heißt, das ist auch die große Gefahr bei diesen ganzen Regelungen, egal ob es jetzt eine Vermögenssteuer ist, ja, bis zu 1 Million, bla bla bla, ja, die dann übrigens nie inflationsangepasst werden.
Mhm.
Nie, ja. Weil 1 Million Vermögenssteuer in 10 Jahren, schauen wir mal, wie viel das noch wert ist.
Ja.
Ja? Die Superreichen betrifft es sicher nicht. Es betrifft immer die nicht die Möglichkeit haben, auszuweichen. Wenn du Millionär, Milliardär bist, dann hast du schon deine Mittel und die wirst du dir auch nicht nehmen lassen von keinem Staat dieser Welt. Das kannst du vergessen.
Ja.
Ja? Das heißt, es muss umgekehrt gedacht werden. Es muss gedacht werden, was kann ich tun, um die Leute anzuziehen? Die Amerikaner haben es ja einigermaßen gecheckt. Einigermaßen. Ja? Ich weiß gar nicht mehr, wer mir das erzählt hat. Während der Flüchtlingskrise, die Kanadier haben ja sogar nach Europa haben ja sogar Leute geschickt. Die sind durch die Flüchtlingsmala gegangen und haben gesagt, was kannst du, wer bist du? Aha, du bist hochqualifiziert, kommst du zu uns.
Genau.
Ja? Aber nein, wir checken das nicht als Europäer. Und ich glaube, eines der Probleme ist auch, dass wir weder europäisch noch national einen Diskurs über unsere eigenen Interessen führen. International geht das nicht. Deutschland darf ja nicht. Frankreich macht es wahrscheinlich, aber kann ich nicht mitverfolgen, weil mein Französisch zu schlecht ist. Mhm. Und die Briten haben jetzt auf ihre sehr britische Art damit angefangen, mit Brexit und so weiter. Aber die sind natürlich sehr stark an die Amerikaner gebunden. Aber die Amerikaner wissen, wie sie das tun. Ne? Die profitieren von all dem. Weil ultimativ, wohin wanderst du aus? Wo wird dein Streben nach Freiheit, Glück und Selbstverwirklichung noch einigermaßen wertgeschätzt auch?
Ja.
Wertgeschätzt ist es nämlich. Weil es entsteht ja was daraus.
Und Deutschland ist ja echt irre drauf gerade eben. Es ist nicht nur die Rede von ständig neuen Steuern, jetzt kommt auch das neue Bürgergeld, wo es ja wirklich, es gibt 20.000 Rechnungen, aber am Ende kommt raus, dass du einfach wirklich schon bald, also es schon bald wurscht ist, einfach ob du arbeitest oder nicht. Also sie haben es jetzt abgeschwächt und vorher war ja vorgesehen, dass du 6 Monate keine Sanktionierungen kriegst, wenn du nicht zum Arbeitsamt gehst. Das ist jetzt raus und es ist besser als vorher. Aber die die Anreize sind einfach wirklich komplett die falschen. Also da ist nichts mit Leistungsgedanke. Ich glaube, wenn du in Deutschland das Wort Leistungsgedanke sagst, dann bist du ein, um Gottes Willen, ganz böser Neoliberaler. Also es ist wirklich schlimm. Leistung ist für die so ein, ja, aber wir sind doch eh schon alles ausgebrannt, das alle Burnout, alle, dass die das eben auch nicht als Positives empfinden können. Und deswegen haben es natürlich die Liberalen, also die Partei jetzt, glaube ich, auch so schwer, weil es wollen alle immer mehr. Das Anspruchsdenken wird von Krise zu Krise mehr. Und ich weiß nicht, ob die Leute jemals verstehen, dass das irgendwann kollabiert. Ich meine, auch in Österreich jetzt, oder? Der Staat steht bald an, auch monetär. Und dann? Ja gut, dann ist die Wahlbeteiligung noch niedriger als sonst, dann fällt das Vertrauen in die Regierung und dann wundern wir uns wieder alle, warum den extremen Rechten alle in die Arme laufen, weil die super einfache Lösungen für eh alles bieten. Also manchmal ist die Rechnung so einfach, dass ich sie selbst nicht glauben kann. Also AfD ist das beste Beispiel gerade in Deutschland. Natürlich nehmen die jetzt zu. Flüchtlinge kommen wieder mehr als vorher. Finanziell ist es vor allem für die niedrigeren Schichten schwierig. Ganz einfachste Populistenrechnungen sind
es. Aber das muss man auch ganz klar ausdrücken, dass das Letzte, was irgendjemand braucht, ist irgendein Faschismus.
Ganz genau, ja? Natürlich.
Das ist ja nur, das stimmt, die brauchen nur warten. Ja? Und brauchen nicht mal viel anzubieten, weil sie haben auch nicht viel
anzubieten. Sie haben nicht viel anzubieten.
Aber ich glaube, zu dem Bürgergeld würde ich gerne noch kurz kommen. Mhm. Da beißt sich nämlich dann die Katze der Sozialisten, der Kollektivisten wirklich die Katze in den Schwanz. Ja? Das Argument gegen ein bedingungsloses Grundeinkommen ist, dass die Leute dann ja nichts mehr tun würden. Aber bei den Bitcoinern, gegen die Bitcoiner ist ja das Argument, ja, in einer Deflation, also wenn quasi das Geld immer mehr wert werden würde, langfristig, dann würden die Leute nichts mehr arbeiten gehen. Abgesehen davon, dass das die Lösung wäre für das Problem, dass es immer weniger Jobs gibt, weil wir durch die Digitalisierung was wegnehmen, was jetzt auch nicht klar ist, dass es so ist, aber es kann schon sein, ja, dass das passiert, in gewissen Bereichen. Das heißt, du musstest zumindest das, was du erarbeitet hast, auch irgendwo abspeichern können, das Sparending. Ja? Ich glaube es einfach nicht. Ich bin fest davon überzeugt, dass die absolute Mehrheit der Menschen einen intrinsischen Antrieb hat, Mehrwert zu schaffen für sich und für die Mitmenschen.
Genau.
Niemand ist dazu geboren, faul auf der Haut zu liegen. Aber wir werden dorthin modelliert durch sozialistische Ideen, durch die Medien auch, bis zu dem Essen, das wir essen und den Drogen, die wir zu uns nehmen. Also wir schaffen uns unsere Probleme selbst als Gesellschaft, weil wir auch, und dann, wenn die Leute einmal in diese Systeme reingetrieben werden, wo der Staat sich quasi um sie kümmert, dann ist es für alle Seiten angenehm. Sie lassen sich vom Staat kümmern, haben wir noch eine Ausrede dafür, dass sie nichts auf die Reihe kriegen, plus der Staat hat sie unter Kontrolle. Die machen dann nichts mehr. Und am allermeisten tun mir die Leute leid, die eigentlich was auf die Reihe kriegen wollen, aber von diesem System dann gefangen sind.
Ganz genau. Ich meine, ich sehe das so wie du, was das Menschenbild angeht. Ich glaube auch, dass jeder, und der wird ja auch glücklicher, wir wissen es alle, wenn man mal 2 Wochen nichts tut, ist man dann eigentlich auch schon so, ich kann nicht mal 2 Wochen nichts tun. Also es gibt ja nichts Schöneres, als wenn man irgendwas schafft und das bringt auch was, im Sinne von, es verkauft sich oder man kann irgendwie Erfolg generieren. Das ist doch das, wofür wir eigentlich leben, glaube ich. Und trotzdem bin ich striktester Gegner eines bedingungslosen Grundeinkommens, weil das ja trotzdem vom Staat so suggeriert, wir finanzieren mal alles, ganz egal, was du wie machst. Da wäre ich ja wie immer viel lieber für gezielte Förderungen. Ich finde, das Gießkannenprinzip ist eigentlich nie gut. Also manchmal lässt sich nicht vermeiden in Notsituationen, wenn man irgendwie schnell helfen muss, in Ordnung. Aber auch da finde ich individuelle Betrachtung immer wichtiger. Weil das bedingungslose Grundeinkommen hat durch diesen Beigeschmack von ganz egal, mach einfach oder mach nicht, du kriegst sowieso das Geld. Dann doch lieber Anreize setzen für mach das, schaff das so. Und unser Sozialnetz haben wir sowieso. Das fragen mich auch regelmäßig Leute, wenn sie das lesen, was ich schreibe, ob ich gegen den Sozialstaat bin. Ich bin nicht gegen den Sozialstaat. Ich finde, dass der sich nicht selbst helfen kann, dem muss natürlich geholfen werden. Dafür sind wir ja diese doch zusammengewürfelte Gemeinschaft aus Individuen, die wir sind. Aber das ist doch wohl kein Vergleich zu dem, was wir jetzt haben an Sozialstaat, diesem fetten Monster. Das, glaube ich, wirklich nicht das Notwendige ist.
Vor allem wie fett soll es noch werden, bevor wir ganz uns eingestehen, genau, dass es oft nicht funktioniert? Weil wir haben doch Armut, wir haben doch ein gesundes System, das die Leute im Stich lässt. Ja,
dann machen wir ein bisschen noch mehr Steuern gegen die Reichen, dann geht es uns allen gleich schlecht. Also das genau.
Nein, ja, also es wird auch dann nicht funktionieren, weil das Geld versickert offenbar irgendwo in der Korruption. Ja? Und das Problem ist, dass die also du sagst, du bist gegen das bedingungslose Grundeinkommen. Das Schöne an einem theoretischen bedingungslosen Grundeinkommen, für das, glaube ich, Friedman auch war, aus liberaler Sicht, wäre ja, du sagst, jeder kriegt eine fixe Summe.
Und nichts anderes mehr.
Und dann, also, du machst alles zu. Alles zu. Wird alles geschlossen. Jeder Beamte, der in diesem Bereich arbeitet, wird gefeuert und bekommt sein bedingungsloses Grundeinkommen und soll mal was arbeiten gehen. Mhm. Ja? Es ist allerdings eine, und deswegen auch von Friedman, es ist eine Art Fiat-Liberalismus. Also es macht dann Sinn, wenn das Geldsystem, in dem du arbeitest, in dem du lebst, trotzdem permanent deine Zeit stiehlt und deine Ersparnisse wegnimmt. Ja? Weil wenn du in der Lage wärst, deine Ersparnisse verlässlich abzuspeichern, quasi die Zeit, die du investiert hast, später auch wieder abrufen zu können, dann wäre es für die Mehrheit der Menschen möglich, etwas aufzubauen und später das auch zu nutzen. Ja, nur das ist uns halt jetzt nicht möglich. Das wird uns unmöglich gemacht. Deswegen müssten wir, und der zweite Grund, warum es nie passieren wird, ist, die eigentlichen Sozialisten oder die Kollektivisten oder was auch immer, sind nicht für ein bedingungsloses Grundeinkommen. Das Bedingungslose ist ihr Problem, weil die wollen ja immer wir wollen immer verteilen, die wollen ja die Macht darüber haben, wer wie viel bekommt, nicht? Die wollen ja darüber streiten, bei den Steuern ist ja dasselbe. Deswegen gibt es auch keine Flat Tax. Was wäre das Fairste auf der Welt, ist, wenn jeder denselben Prozentsatz seines Einkommens zahlt? Natürlich ist das Fairste, das kann keiner dagegen argumentieren. Mhm. Aber es wird nicht gemacht, weil dann die Partei nicht mehr ihren Interessensgruppierungen, ihren Klienten, genau, ja, das Geld zuschieben kann.
Ganz klar, ja. Ja, und außerdem sehen sie es ja auch anders. Also die Sozis und Grüne würden jetzt beziehungsweise Grundeinkommen aus anderen Gründen gut finden jetzt als vielleicht Friedman oder du, wenn du es wirklich auch gut findest, weil dir eher eben im Einzelnen so das Opfer aller Umstände sieht und dem unbedingt geholfen werden muss. Also da ist man ja irgendwie immer nie ganz Herr seiner selbst, sondern immer jemand, der ein unterstützenswertes Wesen ist. Also da gibt es ja kein Empowerment, nirgends.
Und wir sind ja in dem Glück, dass wir darauf noch nie angewiesen waren. Aber ja, wenn ich mir jetzt ansehe, was das für ein bürokratischer Albtraum ist, überhaupt mal 200 Euro zu verteilen, ja, dann möchte ich gar nicht wissen, was für einem absoluten Horror diese Menschen unterwegs sind, die auf den Sozialstaat langfristig angewiesen sind.
Ganz genau. Muss wirklich Horror sein. Ich meine, in Deutschland kam letztens ernsthaft als Nachrichtenmeldung, dass man sich in Zukunft den Pass nicht mehr selbst vom Amt abholen muss, er wird einem jetzt zugeschickt. Ich sitze sprachlos vor solchen Nachrichten. Also wirklich. Und na, also allein die Einführung eines solchen Grundeinkommens würde eh schon an allem scheitern, weil es ist ja nicht möglich. Sondern genauso, na, ich glaube wirklich, dass es mal kompletter struktureller Reformen bedürfte, was diese ganze Bürokratie angeht. Die ist in Deutschland wirklich noch schlimmer als in Österreich. Aber das macht halt wirklich niemand. Keine Regierung, die gerade an der Macht ist, hat jemals die Zeit gefühlt, sich darum zu kümmern. Ich meine, jetzt rutscht man von Corona in Ukraine, in Inflation. Kein Mensch fängt jetzt an, umzukrempeln und Ministerien aufzuräumen. Im Gegenteil. Ich glaube, in Deutschland wurden gerade was für 100 neue Stellen geschaffen.
Ja, wir müssen ja Leute haben, die das Internet kontrollieren und ein Wahrheitsministerium aufbauen.
Ganz genau.
Also das ist ja schon wichtig, notwendig, wegen der ganzen Fake News und dem Hass.
Absolut.
Also das, aber die nein, da gibt's auch ein Buch, weiß nicht, ob du es gelesen hast, von Ludwig von Mises über Bürokratie, wo er genau beschreibt, dass halt diese bürokratischen Strukturen ja auch darauf ausgerichtet sind, sich immer was Neues zu suchen. Mhm. Nicht? Also Grüße gehen raus.
Selbsterfüllendes System ist das. Ja. Fantastisch eigentlich, für die sich das ausgedacht haben.
Grüße gehen raus an unsere Freunde bei der Bank für internationalen Zahlungsausgleich in Basel. Ja? Die Deutschen haben ihre Schulden aus dem Ersten Weltkrieg inzwischen, glaube ich, beglichen. Ja? Und die gibt es immer noch.
Ja.
Und sie regieren die ganze Welt, ja, aus irgendeinem aus einer geschützten Werkstätte heraus. Ja. Ja? Also das ist, ja, also Bürokratie wirst du nicht los, außer, wie gesagt, du musst ihnen die Kohle abdrehen. Du musst ihnen die Kohle abdrehen. Das ist das Einzige, was du machen kannst. Ja? Ja. Und das geht eben, in unserem jetzigen System ist das nicht möglich. Das heißt, die Antwort auf die Frage, wohin wir hineinlaufen, ist relativ simpel. Inflation. es wird einfach alles so lange entwertet, solange es möglich ist. Ich habe ein Video gemacht vor ein paar Tagen. Russell Napier, der britische Historiker und Ökonom, hat das sehr gut beschrieben, wovon er ausgeht. Also jetzt banal gesagt, er glaubt, es geht ungefähr 15 bis 20 Jahre sogenannter Dirigismus, also noch stärkerer Staatseingriff in die Wirtschaft, aber unter den Voraussetzungen gleichzeitig Deglobalisierung. Das heißt, das ist total inflationär, aber und das ist der Catch bei dem Ganzen, es wäre gut für die Jungen. Also du würdest denn quasi die Sparguthaben der Alten weginflationieren, während die Löhne der Jungen steigen würden, und es würde Jobs schaffen, die ganze Produktion und alles wieder rauszuholen aus China und sich stärker wieder auf das zu konzentrieren, was man hat, plus Investitionen auch staatlich gelenkt. In grüne Geschichten und Rüstung. Mhm. Ja, das heißt, einiges wird dann auch, was die Werte betrifft, schon noch verschoben. Ja? Und dann aber ultimativ, und das ist der Nachteil bei dem Ganzen, kommt danach dann die echte Stagnation, also hohe Arbeitslosigkeit, hohe Inflation. Weil natürlich das, was ich jetzt beschrieben habe, kann einen Boom auslösen, aber gleichzeitig extrem viel Fehlinvestitionen, weil es eben staatlich gesteuert ist. Dann nach 15 Jahren hohe Inflation kommt dann weiter hohe Inflation, aber auch eben hohe Arbeitslosigkeit. Und dann sagt er, kommt der Ruf nach dem freien Markt. Dann sagt er, kommt die Phase, die wir erlebt haben mit Reagan und Thatcher, wo die Leute sagen, das geht so nicht mehr weiter, wir müssen da jetzt deregulieren, wir müssen die Bürokratie loswerden, ihr müsst jetzt aufhören und wir müssen die Freiheit reinbringen. Das heißt, du musst nur noch 20 Jahre durchhalten.
Oh Gott.
Ja? Oder wir machen einfach vorher schon Bitcoin, das kann auch sein. Wenn Bitcoin sich als Technologie so stark durchsetzt, dass es einfach diese ganzen Pläne durchkreuzt und niederreißt, das ist die Hoffnung vieler. Mhm. Wobei, da ist dann wieder die Frage, ist es nicht besser, wenn auch der Übergang langsam ist und je mehr Menschen es verstehen, desto besser? Ja.
Wahrscheinlich, jetzt auch wirklich gesellschaftlich betrachtet, oder? Also, ja, weil grobschlächtige Übernahme, wie soll sie auch erfolgen? Also weißt, du kannst das System Menschen nicht überkippen, die jetzt noch zumindest den großen Teilen skeptisch sind. Weil es einfach, vielleicht wären sie nicht skeptisch, aber sie haben sich nicht damit auseinandergesetzt.
Ja.
Also wer hat neben eben allen 100.000 Sorgen noch die Zeit, sich in ein neues Geldsystem einzulesen? Ich verstehe es ja, oder? Deswegen bin ich auch eher Team langsam Menschen überzeugen, die dann wieder Menschen überzeugen.
Tatsächlich, das Einlesen ist interessant. Deswegen habe ich auch vorher gesagt, Pandemie positiv in dem Sinn. Es haben viele Menschen in der Pandemie die Zeit gefunden. Ich finde es auch positiv, dass die Menschen rausgerissen wurden aus ihren Arbeitsumgebungen und diese Dinge. Also da hat sich schon sehr viel getan, was auch wirklich zu neuem Denken geführt hat. Mhm. Aber ich glaube, wo wir idealerweise hin sollten, wenn wir es uns aussuchen könnten, wäre eben uns, vielleicht kann man diese Kombination machen aus individuellem Streben nach Glück, wie es die Amerikaner können, aber gleichzeitig nicht unbedingt diese plumpe Ästhetik und das schlechte Essen.
Ganz genau, ganz genau. Aber ich liebe es ja auch so, die Amis dafür, einfach, dass die noch immer die Idee haben, Maine hat ja noch immer Live Free or Die als Bundeslandwappen, also Wappen, jetzt fällt mir das Wort nicht ein, aber was, die haben dieses...
Als Slogan.
Slogan.
Wir haben ja nicht mal Slogans.
Nein, nix. Bei uns ist alles so langweilig und altbacken irgendwie. Also doch, das Feeling, das haben die Amis schon. Und irgendwie würde auch nicht tauschen. Unser Essen ist viel besser. Aber dieses Freiheitsfeeling, das muss doch möglich sein, irgendwie den Menschen das beizubringen. Also
beizubringen?
Es zu entfachen. Ich glaube wirklich, dass jeder Mensch im Grunde daran nichts Schlechtes findet, wenn er mal verstanden hat. Auch nicht verstanden hat. Das klingt immer so, als müsste man Menschen erstens überzeugen oder sie sind eben zu dumm, es allein zu verstehen. Glaube ich beides nicht. Ich glaube nur, dass die Umstände es oft nicht hergeben, dass man sich mehr Gedanken drüber macht oder dass man auch glaubt, das selbst irgendwie hinkriegen zu können, ohne auf andere angewiesen zu sein. Also das klingt auch so cheesy, aber Menschen davon zu überzeugen, dass die Freiheit doch die beste ist, die wir haben. Weil anders, wie soll man sonst leben, außer frei, um ganz irgendwie man selbst zu sein?
Ich befürchte, also ja. Aber meine Befürchtung ist, dass du Menschen nicht überzeugen wirst können, die eigene Verantwortung zu übernehmen. Oder ich glaube, dass das viele Leute abschreckt. Also oder dazu werden wir auch nicht erzogen, nicht? Wir gehen in die Schule, 8 bis 17 Uhr, alles ist vorgekaut, du musst dich dran halten, halten die Regeln, sitz ruhig, ja, schau in eine Richtung. Ding, ja, in Österreich wurde die Schulpflicht eingeführt von Maria Theresia, um Soldaten zu züchten, nicht mündige Bürger. Das war ja nicht die Idee dahinter. Ja?
Genau.
Und jetzt trifft das Ganze noch auf eine digitalisierte Welt, die völlig andere Anforderungen an dich bringt. Ich glaube, dass die Digitalisierung und dass das unsere allergrößte Chance ist. Ich glaube, dass unsere größte Chance ist, diejenigen, die jetzt noch zuhören, nach sicher mehr als einer Stunde, ich habe nicht auf die Uhr geschaut, die jetzt noch zuhören über die digitalen Kanäle und sich denken, ich kann das, ich will das, ich muss was Eigenes auf die Beine stellen und mich nicht darauf verlassen, dass jemand anderer mir hilft, weil sie tun es eh nicht. Sie tun nur so, als würden sie dir helfen.
Ganz genau.
Sie werden dir nie, du wirst nie die Möglichkeit zur vollen Entfaltung deines Wesens haben, weil jemand anderer sagt, du solltest nicht.
Genau, ja? Und das ist der Punkt, den übrigens alle bei Ayn Rand immer falsch verstehen, wenn sie von Egoismus redet. Sie meinte damit nur, in erster Linie eben zu sich selbst zu stehen. Und natürlich ist man immer sich selbst am nächsten, im Sinne von, man weiß selbst am besten, was man will und wie man es auch machen kann. Also natürlich gibt es Menschen, die einen unterstützen wollen, aber nur ich kann ja entscheiden, will ich das, wer kann mir dabei helfen und so. Das heißt ja nicht, dass du irgendwie asozial zu anderen bist oder nicht auch selbst anderen hilfst. Aber wenn du dich nicht um dich selbst kümmerst, kannst du auch anderen übrigens nicht helfen. Also eben, du musst mal insofern stark bei dir sein, so schwer es oft da ist, wir wissen es alle, um das auch vermitteln zu können. Also deswegen auch dieses, die Gesellschaft und warum ich glaube, dass es nicht gibt, das beruht ja immer nur auf Einzelnen, die es irgendwie geschafft haben zu sagen, ich bin das und das, du kannst ganz anders sein. Wir können trotzdem uns verständigen und in diesem Biotop zusammenleben, aber wir akzeptieren uns als Individuen. So. Und das, sich auf die Suche nach dem zu begeben, was sich selbst irgendwie natürlich speziell macht, weil jeder Mensch ist irgendwie ungleich zum anderen, das ist doch eigentlich eine schöne Aufgabe.
Das wäre eine schöne Aufgabe. Und ich glaube, dass das die Lösung ist.
Ja,
das ist die Lösung, aber es wird nicht leicht sein. Also ich glaube nicht, dass die ganze Gesellschaft das jetzt auf einmal erkennen muss, sondern es reicht schon, wenn ein paar Leute vorangehen. Deswegen ist es wichtig, was du tust und dass es Leute gibt wie dich. Ich weiß nicht, ob es die in Frankreich und in Spanien und in Italien auch gibt. Ja, keine Ahnung. Ja, wie gesagt, das ist auch unser Problem mit den Bitcoin ein bisschen in Amerika, weil sprechen alle dieselbe Sprache. Wir tun uns ein bisschen schwer noch. Aber ich glaube, dass die echte Bitcoin-Community da enorm helfen wird, weil wir eben da wirklich einen Hardcore-Kern von Individualisten am Start haben, die bereit sind, das zum Ende durchzudrücken. Ja? Mhm. Und dass du noch viel von ihnen hören wirst.
Ich freue mich.
Okay, dann lass uns das jetzt mal abschließen, noch zum Schluss. Ich habe jetzt rausgehört, du hast noch keine Bitcoin.
Nein, tatsächlich. Also wie gesagt, ich bin ja der Monk, der ich bin und lese viel und verstehe es, glaube ich, und finde es auch super, die Idee, aber ich habe noch keine Bitcoins. Nein, aber ich würde, das ist der Schritt. Und wenn ich schon schwierig finde, dann kann ich mir vorstellen, dass viele andere, die die Zeit zum Lesen nicht haben, schwierig finden, die praktische Anwendung. Also man liest es, wie es funktioniert und wie super das alles ist, aber how? Also und über diesen Schattending bin ich noch nicht gesprungen.
Ja, das ist kein Problem. Wir werden jetzt einfach nach der Folge die Handys rausholen und ich werde dir einfach 5 Euro in Bitcoin schicken. Und dann hast du Bitcoin. Dann kannst du sagen, ja, ich habe Bitcoin.
Geil, bitte.
Und mehr brauchst du nicht. Weil ich bin auch, das ist jetzt gerade meine Phase. Wir machen alle so viele Phasen durch. Ich komme ja auch vom Geld, also von der Geldanlage und so. Und ich komme jetzt zu dem Punkt, wo mich diese ganze Geldanlage, Investorenperspektive anfängt zu langweilen. Mhm. Und ich komme jetzt mehr zu dem, wo du bist, zum Politischen. Weil fuck it, ja?
Ja.
Was mache ich mit 80 Jahren mit viel Geld? Es geht auch darum geht es nicht. Das ist auch immer die Leute wird die Gier und so weiter vorgeworfen. Nein. Auch darum geht es nicht. Ich habe nichts davon, wenn ich viel Geld habe und die Welt liegt in Trümmern oder die Sozialisten regieren über ein Land konformer Schlapphüte, was auch immer, DDR oder wie auch immer. Ja. Ja. Das kann es nicht sein. Das kann es nicht sein. Das ist nur ein Weg in dieses Thema, aber es geht nicht. Und deswegen musst du auch gar keine Bitcoin besitzen, um Bitcoiner zu sein oder Bitcoinerin zu sein, sondern einfach nur wissen, es gibt technische Hilfsmittel, um dem Liberalismus diesmal vielleicht doch eine Chance zu geben.
Mhm.
Und das ist für mich das Entscheidende.
Genau, und so sehe ich es halt auch. Und deswegen eben finde ich einfach die Idee schon per se, ich wusste ja eh schon, dass ich es wahrscheinlich sehr super finden würde, wenn ich mich mal damit beschäftige. Und tue tatsächlich, weil die Idee, die dahinter steht, ja eigentlich genau das unterschreibt, was ich auch die ganze Zeit von mir gebe. Also allein nur das Wort Eigenverantwortung, das ich ernst meine und nicht als die leere Chiffre, die es oft schon so geworden ist, vor allem während der Pandemie. Also ja, total. Also ich werde weiterlesen, Nico.
Ausgezeichnet. Weiterlesen ist auch das Stichwort. Wir werden zum Ende kommen. Wo kann man denn dein Buch lesen, beziehungsweise woher kann man es kaufen, bevor man es liest? Wie heißt es? Welcher Verlag? Mach Werbung.
Natürlich, ich liebe es. Also, Werbung. Das Buch heißt Freiheit beginnt beim Ich und es ist bei DTV erschienen und kaufen kann man es überall, wo man Bücher kaufen kann. Jetzt kann ich diesen Satz mal sagen. Literally überall, wo man Bücher kaufen kann.
Und sonst Twitter, Welt,
Genau, jetzt müsst ihr mir theoretisch nochmal vorstellen.
Du musst dich vorstellen. Ich hab die, das habe ich, natürlich in meiner Profi-Podcast-Tätigkeit nicht gesagt. Also willkommen, Anna Schneider, Chefreporterin Freiheit, der Tageszeitung Die Welt in Berlin.
So.
Und Twitter enfant terrible par excellence.
Genau, und das findet man beides sehr easy, auch durch Google. Also es ist leicht, mich zu finden, glaube ich.
Ausgezeichnet. Also wer dich noch nicht gefunden hat, wird dich jetzt finden. Vielen Dank, dass du vorbeigekommen bist.
Sehr gerne.
Und wir sehen uns in 20 Jahren und schauen dann, ob die Freiheit sich durchgesetzt hat oder auch nicht.
Ich hoffe früher, aber dann bestimmt.
Okay, ausgezeichnet.
Danke fürs Zuhören bei dieser Folge von Was Bitcoin bringt. Wenn es euch gefallen hat, bitte hinterlasst uns 5 Sterne bei Apple und bei Spotify, folgt uns auf YouTube, schickt uns eure Eindrücke, eure Ideen, eure Anregungen, eure Vorschläge für Gäste und natürlich auch eure Kritik an hallo@wasbitcoinbringt.com. Was nicht unerwähnt bleiben darf, natürlich auch Value for Value. Dieser Podcast läuft über das Lightning-Netzwerk in allen Kanälen. Man kann streamen, man kann spenden. Es gibt einen Spenden-Button auch auf wasbitcoinbringt.com inzwischen. Und diese Dinge sind auch wahnsinnig motivierend, wenn da ein bisschen was reinkommt, wenn jeder das nutzt. Es macht wirklich viel Freude, als Bitcoiner für Bitcoiner zu arbeiten.
Die Veröffentlichungen in diesem Podcast sowie die darin enthaltenen Hinweise, die im Begleitmaterial gesetzten Links, dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen weder eine Anlageberatung, Anlageanalyse noch eine Aufforderung oder Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar. Insbesondere kann eine Anlage oder sonstige Beratung dadurch nicht ersetzt werden. Die in den Veröffentlichungen erhaltenen Angaben basieren auf dem Wissensstand zum Zeitpunkt der Ausarbeitung und können jederzeit ohne weitere Benachrichtigungen geändert werden. Die Inhalte richten sich ausschließlich an natürliche Personen. Es wird keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der zur Verfügung gestellten Informationen, Informationsquellen, daraus resultierenden Haftungen oder Schäden jedweder Art übernommen. Eine Haftung für leicht fahrlässiges Verhalten wird jedenfalls ausgeschlossen.